Anja, was haben wir denn heute als Intro?
Ich weiß nicht, ich konnte die Datei nicht runterladen. Bildung alt entfernt, Folge 47 vom 20. April 2023 direkt aus der hochkomplexen Download-Anlage der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Download-Störfall Oliver Tackel. Und ich bin die Download-Beauftragte Anja Lorenz, hallo.
Das war ein Störfall. Könnte man das erkennen?
Ja, okay. Ich habe erst gedacht, es soll so ein Modem-Einweihgeräusch.
Ach so, das.
Oh, aber da fehlt das Pfeifen hinterher.
Krieg ich das nicht? Das wäre ein bisschen aufwendiger. Es klingt auch so ein bisschen wie Ecto 1, aber das Auto genau. Von den Ghostbusters. Also, ist egal.
Für die Leute, die uns sehr viel später hören und das Thema schon ausgebaden ist, Intro geht zurück auf Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen hat es verkackt, die Abi-Klausuren zur Verfügung zu stellen. Ich meine, es ist hochkomplex. Man braucht eine hochkomplexe Download-Anlage natürlich, wo man Dateien zur Verfügung stellt. So Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auch hochkomplex. Da gibt es nicht 100.000 fertige Möglichkeiten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie die 100.001 erstellt haben und dann ist noch was schiefgegangen.
Naja. Aber ich bin jetzt mal, also, du hast es jetzt sarkastisch gemeint, oder? Also, ich habe echt ernsthaft überlegt, so, unterschätze ich das Ganze, wenn ich denke, so, und dann kann man da nicht passwortgeschützte PDFs irgendwo zum Download bereitstellen und gibt den Leuten Montag, also Mittwoch früh das Passwort dazu?
Wahrscheinlich kam aber jemand auf den Trichter, naja, wenn jemand aber das Passwort klaut, wäre es doch gut, wenn man noch einen zweiten Faktor hat zum Verifizieren.
Okay.
Und dann baut man sich halt, weil du kennst das doch.
Ja.
Da müssen Steuergelder ausgegeben werden für jedem Bundesland. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die nächsten Abi-Klausuren sind, jetzt überall. In anderen Bundesländern hat es geklappt. Also sobald die Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen, geht es wahrscheinlich auch kaputt.
Bestimmt. Naja,
ist auf alle Deutschland ist ein Digital-Wunderland.
Ganz schön krass. Ich meine, ich will jetzt auch nicht, also Fehlerkultur und so, das meine, das ist ja, sollte man eigentlich auch ein Stück weit offen halten, aber irgendwie ist es skurril.
Ja, aber dann macht bitte kapitale Fehler. Also, Download zu verkacken ist jetzt bitter.
Ja, und ich muss sagen, so kein Backup, also keine andere Idee zu sagen, okay, ja, dann müssen wir halt, keine Ahnung, abends um 8 doch noch die Faxe losschicken.
Ja, ich müssen wir vielleicht nicht drauf rumreiten. Ich meine, nee. 1000 ja, Schulen gibt's, also du kannst sogar abschätzen. Also du musst nicht mal skalieren, du weißt, für wie viel es ausgelegt sein muss. Und eigentlich kann man das alles prima. Naja, ist egal.
Ja. Naja. Ich finde, den größeren Feld haben sich noch damit geleistet, dass sie das jetzt auf Freitag verschoben haben und das einerseits ein großer Streik im ÖPNV angekündigt. Ja. Was super ist für ein Abi.
Ja, das könnt ihr ja nicht wissen.
Prüfung. Naja, doch, eigentlich schon. Wohl lange angekündigt. Und Zuckerfest ist auch noch.
Ja, aber ich bin für die Abschaffung jeglicher religiöser Feiertage, von daher.
Ich lebe. Ja, aber nicht die Menschen von der CDU, die es entschieden haben.
Das kann sein, ja. Das stimmt. Ja.
Gut.
Kommentare haben
wir keine.
Was
machen wir denn heute? Kommentare, fällt mir nicht keine ein, aber.
Ich überlege gerade. Vielleicht indirekt mache ich beim, was wir heute vorhaben. Also was ich dann heute erzähle von mir.
So. Gut. Die Neuigkeiten von dir erzählen wir heute und von mir auch.
Genau, von dir auch. Und ich habe dann ein Paper, das habe ich getauft, H5P. Logisch. Oder unlogisch?
Ich habe eins gelesen, habe ich schön gelernt genannt.
Dann haben wir natürlich die Fundgrube.
Es gibt einen Bereich Politik oder Gesellschaft, Technik in dem Moment. Ich habe mal geschaut, was mit KI-Tools los ist, wenn man ein Paper selber schreibt.
Oh, das ist gut. Wir haben Veranstaltungstipps natürlich.
Und eine Weltverbesserungsidee.
Genau, und dann war es das auch. Und dann gucken wir mal, vielleicht spurten wir heute jetzt auch zur Klarstellung. Wir haben es jetzt 21.22 Uhr. Es ist schon ganz schön spät.
Ja.
Wir gucken mal, wie wir das gut schaffen. Dann lege ich doch einfach gleich los, Anja.
Mach mal.
Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja, du weißt es, weil es
in den Shownotes drin steht.
Heute ist Katzengeburtstag. Unsere Katzen sind heute ein Jahr alt geworden. Zumindest ist das nicht ist das die Vermutung.
Ich hätte gedacht, dass die schon länger habt, aber.
Nee, wir haben sie ja noch kürzer. Wir haben sie ja noch nicht ein Jahr. Aber das waren ja Wildkatzen. Das heißt, das waren ja Katzen, die draußen geboren wurden. Und man ist sich jetzt nicht so ganz sicher. Aber der 20. April letztes Jahr war wohl der Tag, an dem sie zum ersten Mal gesichtet wurden.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist ihr Geburtstag. Richtig gerne aus.
Mhm. Was gab's?
Und nichts Besonderes. Die sind sehr anspruchslos. Mhm. Nein, einer der drei ist heute ein bisschen durchgedreht. Ich weiß nicht warum, aber.
Ja, vielleicht liegt es am Tag.
Vielleicht. Mal gucken.
Ist jetzt auch nicht um so der vorbildsfreie, wie soll ich sagen, Geburtstag ist nicht unbedingt der. Wenn ich mir einen aussuchen würde, würde ich den 20.04. nehmen, sagen wir so. Aber kann ja. Es sind trotzdem süße Katzen.
Ja, genau. Also das haben die Katzen gemacht, die haben heute. Na, eigentlich bespaßen wir sie immer. Also das hat mich beschäftigt. Weiterhin, das habe ich im letzten Mal erzählt, organisiere ich immer noch unser Abi-Jubiläum. Und ich glaube, wir haben jetzt so langsam alles in trockenen Tüchern. Also das soll in gut 4 Wochen stattfinden. Mhm. Und wir haben es natürlich nicht bei einem Tag belassen. Wir sind ja ein verrückter Jahrgang. Wir haben 3 Tage draus gemacht. Mit verschiedenen Programmpunkten und für mit Anhang und ohne Anhang und so weiter.
Ich spiele die Abi-Streiche nochmal nach.
Das haben wir jetzt nicht konkret gemacht, weil das Ärger gibt. Aber wir gucken uns die alte Schule natürlich nochmal an. Das ist jetzt... Da muss noch ein bisschen vielleicht nachverhandelt werden. Aber wir haben für den, also wir haben 3 Tage. Am ersten Tag, an dem Freitag, treffen wir uns einfach in den Räumlichkeiten der Kneipe, wo wir uns früher regelmäßig getroffen haben. Räumlichkeiten deshalb, weil es die Kneipe nicht mehr gibt. Jetzt ist ein Restaurant, aber da kann man auch hingehen. Es sind natürlich nicht alle dabei, weil Freitagabends und so, Anreise, lalala. Aber wir haben natürlich den Samstag, so, das ist der Klassiker. Also trifft man sich, haben einen Raum gemietet, Musik und so weiter und so fort. Und sonntags gucken wir uns nochmal die alte Schule an, wer Lust hat. Da muss ich noch was organisieren. Und danach treffen wir uns noch an so einem Beachclub. Da ist so ein Ententeich mit vielen Spielgelegenheiten. Da kann man auch mit der Familie was machen und Familie mitbringen und so. Das ist auch ganz nett, wenn man sie mitnimmt. Oder wenn man eh noch in der Ecke wohnt, dann hat man eben noch was man machen kann. Naja, das ist jetzt eigentlich soweit alles durch. Dann machen wir natürlich noch eine Neuauflage unserer Abi-Zeitung, die wir auch schon zum 10-Jährige haben wir auch schon mal. Das wäre dann die 3. Auflage, die wir schon haben. Es wird ein rundum Wohlfühlprogramm. Es wird super.
Ich merke schon, ihr habt das guten Angriff genommen.
Ja, tatsächlich ist die Orga, also die war, glaube ich, wirklich nicht so verkehrt. Ich habe jetzt schon von mehreren anderen Leuten gehört, die sind ja irgendwie alle so ähnlich alt und die erzählen auch, ja, auch eingeladen. Bei denen wurde einfach irgendwie ein Termin festgesetzt und dann, wer kommt, der kommt. Das haben wir, also wir haben wenigstens eine Terminabfrage gemacht. Also 3 haben wir vorausgewählt, wem passt es denn wie am besten und so weiter und so fort. Und wer kann denn was zahlen, haben wir alles vorher gemacht. Ja, also du merkst, man kann sich damit eine ganze Weile beschäftigen, habe ich gemacht. Bin jetzt aber durch und hatte ich auch das letzte Mal schon gesagt, ist jetzt... Also Eventmanager werde ich auch im zweiten Leben nicht. Ist nicht so mein Ding, aber ja, irgendwer wird sich schon beschweren, irgendwas geht noch schief, aber das ist normal. Das passt dann schon. Naja. Und dann habe ich auch beim letzten Mal erzählt, dass wir uns eine Wohnung angeguckt haben. Nee, dass wir uns die angucken wollten. Die hatten wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, ne?
Genau. Beim letzten Mal war es noch, der Mietmarkt ist.
Ja, der Mietmarkt ist auch, wir müssen aus Gründen Richtung Hafen City ziehen, weil das verkehrstechnisch sonst schwierig ist. Nicht für mich, aber für meine bessere Hälfte. Wenn man irgendwie nach Richtung Hamburg rein will. So, das ist halt der Kompromiss. Und da ist es tatsächlich alles ein bisschen teurer, wenn man nicht gerade in der Genossenschaft ist und dann eine Genossenschaftswohnung hat oder wenn man eben nicht, also es gibt auch Sozialwohnungen, aber da kommen wir natürlich auch nicht für in Frage. Da ist es ein bisschen günstiger. Ja, und an eine haben wir, von der hatte ich erzählt, die haben wir uns angeguckt, die war auch wirklich sehr schön mit Blick aufs Wasser und so. Und dann waren wir noch beim Freund, der tatsächlich in einer Genossenschaftswohnung im Nachbarhaus wohnt. Und der sagte, ja, ist schön, da schöner Ausblick so auf den Kai mit Wasser und so, aber ihr wisst schon, dass da noch Häuser ins Wasser gebaut werden. Hat die Maklerin übrigens nicht gesagt.
Oh.
Ja, nee, also tatsächlich gibt's, also wir werden da wohl noch so 3 Häusertürmchen hingebaut und dann haben wir nicht mehr so viel von dem Ausblick.
Und naja, und vor allem dann wahrscheinlich auch das nächste Jahr 5. Dann Baustelle vom Haus oder so, ne?
Die geht jetzt irgendwann wahrscheinlich los, ja. ja, nein, wir haben uns eine Wohnung, 2 Wohnungen, 3 Wohnungen, 4 Wohnungen haben wir uns in Summe noch angeguckt. Und eine davon wird es dann tatsächlich. Das heißt, wir ziehen dann in, also die Wohnung haben wir dann in vier Wochen schon. Einen Tag nach unserer Abi, nach dem Abi-Jubiläum haben wir schon die Wohnung. Das geht ganz schnell. Wir haben dann tatsächlich noch im April, also die ersten drei Werktage des Folgemonats kann man ja mitnehmen, haben wir noch gekündigt, ohne den neuen Vertrag zu haben. Ui. Das kann schon schief gehen.
Sitzt du dann auf der Straße mit deinen Katzen?
Ja, hätte auch passieren können. Nee, wir hätten schon irgendwas gefunden. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber wir hatten, also wir hatten vorher natürlich gefragt, hier, wie sieht denn das aus? Ab wann müssten wir sie nehmen? Und dann, ja, frei wäre sie ab jetzt. Aber die waren halt super nett und dann gesagt, naja, dann treffen wir uns irgendwie in der Mitte. Also das wäre dann halt Mitte Juni, das ist dann schon Mitte Mai, da ist dann schon die Hälfte rum. Und so haben wir halt nur anderthalb Monate, dass es sich erst überlappt und dann ja, geht das schon los. Jo.
Ist viel umzuziehen oder geht so?
Bei mir würde ich sagen, geht so, ich habe nicht so viel Krempel.
Aber die Deutschlehrerin.
Ja, na, da sind ja da Regale und Bücher und alles, was man halt so braucht, wenn man, wenn man irgendwie ein Lehramt bekleidet. Da hat man halt viel Krams, den man braucht. Das ist relativ viel.
Ja, kannst du nicht in eine Cloud stellen, dann kannst du es zum entscheidenden Moment nicht runterladen.
Nee, das ist halt das, was dann, nee, sonst ist jetzt nicht so super viel. Also wir haben natürlich jetzt, also wir haben dann keine Dachterrasse mehr, müssen halt noch dann den Bambus, den wir haben, loswerden und die Gartenmöbel und so, aber das ist das kleinste Problem. Ja, und dann geht's los. Ich bin, freue mich. Also ich war ja auch nur als Touri vorher in der Hafen City und wenn man dann mal so mit anderen Augen durchgeht, man weiß, okay, man wohnt da, überhaupt so will man da denn wohnen. Das ist schon ganz nett. Das ist natürlich viel Baustelle und wir haben tatsächlich auch eine Baustelle noch fast vor der Haustür. Zwar keine Tür mehr, aber da ist noch genug Platz und dicht. Kommt noch immer noch rein. Aber es ist ein super Spielplatz, direkt vor der Haustür. Mit Trampolin und Schaukel und allem.
Schon festgestellt, also gerade für das Miniatur Wunderland oder sowas, ist ein guter Stützpunkt. Also, wer Olli kennt oder kennenlernen möchte.
Nein, das ist der Spielplatz ist echt toll. Und das Trampolin ist cool. Ich war da auch schon drauf. Ich glaube, ich bin da auch irgendwann drauf. Nein, das ist alles ist ganz nett. Also ich fand, das ist so ein Gebäudekomplex und hat halt einen Innenhof. Und der Innenhof ist jetzt so ausgerichtet, dass man sich da auch hinsetzen kann, dass man auch den Leuten mal begegnen kann oder so. Irgendwie im Sommer kann man da gut sitzen. Das heißt, wenn du viele Gäste hast, kannst dich da hinsetzen. Das ist echt cool. Plus, es gibt sogar noch so einen Gemeinschaftsraum, den man dann mieten könnte, wenn man eine Feier hat. Und das ist echt ganz geil.
Katzengeburtstag zum Beispiel.
Katzengeburtstag zum Beispiel, genau. Also das steht jetzt auch an. Und dann arbeite ich natürlich zwischendurch auch mal, wenn ich nicht umziehe und nicht irgendwelchen anderen Krams organisiere. Und muss ich nur, ich hab kurz überlegt, ob ich es erzähle, aber ich erzähle es kurz. Ich habe tatsächlich, glaube ich, so die skurrilste Erfahrung in einem Projekt gemacht, die ich bisher gemacht habe. Vielleicht schreibt ihr Kommentare, wenn ihr was Ähnliches, Krankes schon mal erlebt habt. Also, ich muss die Namen jetzt nicht nennen, aber also ich berate eine Organisation in Sachen H5P. Das mache ich häufig, das ist jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Und die haben auch noch andere Leute. Und diese anderen Leute, die programmieren auch Sachen. Und sollte unter anderem neuer Inhaltstyp werden und dann sollte der quasi fertig sein. Und dann wurde in so einem, also es gab so regelmäßige Meetings und so weiter und so fort, man konnte es angucken und dann wurden die mehrfach gefragt, jetzt gar nicht von mir, sondern ist der wirklich fertig? Ist alles getestet? Ja, ist alles getestet und so weiter und so fort. Und dann habe ich ein Review gemacht und waren noch keine riesengroßen Sachen, aber waren halt noch ein paar Sachen zu machen. Barrierefreiheit war noch nicht hundertprozentig und ein paar Sachen macht man einen Hafen viel einfach anders, also die waren falsch. Ist auch komisch, weil die Firma eigentlich zumindest angegeben hat, dass sie Erfahrung mit H5P hat und deshalb auch den Zuschlag bekommen hat. Aber gut. Und dann dachte ich, na gut, dann habe ich gleich geschätzt, okay, das dauert so einen Tag, wenn man sehr viel Zeit braucht oder irgendwas schief geht, vielleicht zwei. Und dann haben wir denen das Review auch gegeben und haben gesagt, ja, gucken wir mal drüber. Und dann hatte ich das geschätzt. Und die haben nicht einen Tag geschätzt oder zwei, sondern 78 Stunden.
Warte, das sind?
Das sind so zwei Wochen in Personentagen umgerechnet. Statt einen Tag oder anderthalb. Ja, wir sind's cool. Anja, bist du noch da?
Ja, ja.
Ich hätte gerade mein Skype hat gepiept. Ja, und das schon, also da dachte ich schon das erste Mal, ja, okay, ey, ich habe doch gesagt, ist alles getestet und so weiter und es funktioniert. Und dann, also wenn ich jetzt ein Projekt hätte, hätte ich mich geschämt kurz und gesagt, ich mache das schnell fertig. Haltet die Uhr an und so, das ist kein Ding. Und die sagen, okay, 78 Stunden. Und naja, dann haben sie das nochmal irgendwie, oder das war schon in Pakete aufgeteilt und ein 18-Stunden-Paket, was auch nicht 18 Stunden gedauert hätte, das sollten die dann machen. Und dann war halt noch so ein 50-Stunden-Projekt, aus deren Sicht ein 50-Stunden-Paket über. Mhm. Und der Projektleiter, also der hat dann gesagt, ey, kannst du das machen? Ja, klar kann ich das machen, aber dann lernt keiner was. Also die Idee ist auch, dass andere Leute das machen, damit das Wissen auch geteilt wird und so. Und ja, dann haben wir gesagt, kurz, ich habe dann 6 Stunden gebraucht. Und die Firma hat das auch schon gesehen, hat nichts dazu gesagt. Also ich weiß nicht, ich hätte mich schon 10.000 Mal entschuldigt oder ist jedenfalls alles komisch. Ich weiß, kann das noch nicht einsortieren.
Die andere Erkenntnis wäre, du bist zu billig.
Ja, das sowieso. Die kriegen, in dem Fall ist das so ein gemischtes Projekt. Also mal Open Source, mal nicht. Dann nehme ich 90 Euro und die kriegen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 130 Euro die Stunde. Das kommt noch dazu. Also ich sage dir noch, wie es funktioniert und die kriegen. Naja, das ist aber gar nicht das Schlimme. Also es ist echt nur, kennt ihr sowas? Also ihr habt als Auftragnehmer vielleicht, also und ihr sagt, es ist fertig und dann ist es nicht fertig und dann ist man so dreist, noch zu sagen, ey, wir brauchen dafür noch mal 2 Wochen, müssen uns noch mal 2 Wochen bezahlen. Also der Vertrag lässt das dummerweise zu, weil das eben kein Werkvertrag ist, sondern ein Dienstleistungsvertrag. Mhm. Aber also es ist ja nicht mal, da muss man ja die besten, also muss ja, ich weiß nicht genau, wie das offiziell heißt, aber man muss ja eine normale Leistung schulden. Und wenn man sagt, wir brauchen 50 Stunden, dann macht es einer in 6, dann kann ja nicht sein, dass das hinhaut. Es ist so komplett, ich weiß nicht. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich fand den ganzen Tag, als das da losging, also ich wusste gar nichts mit ihm anzufangen. Ich konnte nicht vernünftig arbeiten, weil ich nur drüber nachgedacht habe.
Tja, wie gesagt, vielleicht bist du zu billig und zwar nicht nur der Stundenlohn.
Nee, das ist nicht mein Punkt. Ich verstehe nur nicht, wie man als Firma sich so gebaren kann. Also verstehe ich nicht. Aber mal gucken, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es kann sein, vielleicht haben die das Projekt demnächst nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also das würde mich echt mal interessieren. Habt ihr schon mal irgendwie einen Dienstleister gehabt? Kann ja auch ein Handwerker gewesen sein oder irgendwas, wo sowas abgelaufen ist. Also nehmen wir mal, ein Handwerker baut ein Fenster ein bei dir oder so und dann sagt er, oh, ist aber nicht dicht. Oh, ich muss jetzt nochmal 3 Tage in Rechnung stellen, bis ich das Fenster richtig eingebaut habe oder sowas. Also ja, wenn es wahrscheinlich ein Werkvertrag und bla bla bla. Egal. Würde mich echt mal interessieren, wenn ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht habt. Bitte schreibt mir das. Ich brauche das für meinen Seelenheil. Okay, und dann, was ich auch noch gemacht habe, ist ja ganz schön viel und beim EduCamp war ich nämlich dummerweise nicht, war ich angemeldet, aber ich war einfach komplett platt und ich habe dann abgesagt und war nicht beim EduCamp. Aber dafür war ich zumindest kurz als Gast bei der Aeronautica, da haben wir uns ja gesehen, obwohl ich nicht angemeldet war. Und auch nur eine lustige Situation, wir standen nachher noch draußen, hatten was gegessen und da kam noch jemand dazu, mit dem war Julia vorher in der Session und ja, dann erzählt er bla bla bla, was du denn, bist du auch Lehrer? Und ich, nee, habe ich gar nichts mit zu tun und dann kennst du Hafen Fee? Ja, klar, kenne ich. Und dachte, ach, du bist ja Oliver Tacke, dachte ich, ach ja.
Himself,
ja? Ja, genau. Und dann gut, quatscht bla 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 weiter und irgendwie also standen wir dann da und dann kam noch jemand dazu, der gehörte zu dem anderen. Und der stellt mich, okay, das ist ja Oliver Tack. Und dann, ja, hier, Bildung eine Fern, kenne ich, ich fand einen Podcast. Und so, ja, okay. Und in dem, so wirklich 20 Sekunden später ging dann noch einer vorbei und der sagte, ey, die Stimme kenne ich, das ist Oliver Tack. Ich dachte, wo bin ich? Das war so total skurril. Ich komme damit nicht klar.
Schick, die Grüße gehen raus.
Ja, viele, viele Grüße. Wir holen uns jetzt. Ich habe leider eure Namen nicht parat. Aber also, ich fand das einfach saulustig. Also wirklich, ich bin so publicity-mäßig ist nicht meins, aber ich fand das total witzig. Also es gibt Leute, die erkennen uns an der Stimme an, ja. Wenn die an uns vorbeilaufen.
Dann haben sie mich entweder schon gekannt oder ihr habt mich verpasst. Ich war nämlich auch da. aber schön spannend. Hatte ich aber auch schon mal das, wo wir damals beim Bundespräsidenten da die Jugendgruppen betreut hatten. Da war auch der Carsten vom Haus Marienberg. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Podcast damals hieß. Wo ich auch nach einer ganzen Weile so dachte, so, deine Stimme kenne ich irgendwo.
Ja. Ja, fand ich jetzt sehr witzig.
Schön, schön. Hast du inhaltlich noch was mitgenommen bei der Aeronautica oder mal eher so mit Leuten quatschen?
Ich war ja in keiner Session. Also,
ja.
Nee, ich war ja wirklich nur zum Hallo sagen da.
Ja, dann übernehme ich einfach und
ja, mach mal.
Mach da quasi direkt weiter. Ich war ja auch auf der Aeronautica zwei Tage, wollte erst einen Tag kommen, aber dort war das, also er hat dort gearbeitet und dann haben wir gesagt, naja, dann kommen wir den zweiten Tag auch mit. Ist viel spannender als zu Hause. Ist ja ein Riesenspielplatz dort gewesen. Dadurch hatte ich aber nicht wirklich die Zeit und Muße, in Sessions zu gehen. Also in einer war ich drin um die Mittagszeit. Da ging es um die Frage, wie man mehr Diversität in Barcamps bringt. Anders war, weil Nele und auch Jöran in einem verschiedenen Kontexten festgestellt haben, das Publikum oder die Teilnehmenden von Barcamps sind ganz gut 50-50, meistens sogar ein bisschen Frauenüberschuss, aber bei den Sessions kommt es nicht selten vor, dass da ein deutlicher Männerüberhang ist, binär gesprochen und gewertet und woran das so liegt, was so der Unterschied ist und naja, also wir haben dann auch in Gruppen drüber gesprochen und waren interessante Diskussionen auch nochmal erinnert zu werden, dass da so Leute anders ticken und ein bisschen manchmal auch ein bisschen Anstupsen braucht, gerade für Frauen, Sternchen, dazu sagen, okay, ja, hier, ich würde gerne eine Session von dir hören.
Mhm.
Das ist ja so dieses Imposter-Syndrom und sowas, ne? Das ist ja bei Frauen immer ein Stück weiter ausgeprägt und das, dem da ein Stück weit entgegenzu wirken. Was ja nicht heißen soll. Also das heißt nicht, dass bitte Männer haltet euch zurück, das darf auf gar keinen Fall heißen, sondern wirklich die Frage, wie kommt man als Frau dazu, seine Themen auch als relevant zu sehen und da anzubieten? Ja, genau. Vorher waren wir in Heide beim Edo-Camp. Das war auch sehr schön. Es war ein sehr beeindruckendes Gebäude dort, dieses Berufsbildungszentrum. Sehr großes Atrium. Da haben sich die Leute fast ein bisschen drin verloren. Also ich weiß gar nicht, was Ralf gesagt hat, so 115 Leute etwa waren in der Spitze da.
Und eine gute Größe.
Genau, irgendwas, also ich hätte auch so um die 100 Leute geschätzt. Aber das hat sich dort immer sehr verlaufen. Also man hat am Anfang gesagt, oh, ist ganz schön wenig da. Dann hat man so in die Liste geguckt und denkt, nö, im Moment eigentlich. Also was ich bemerkend fand, dass die No-Show-Rate gar nicht so hoch war. Also es hatten sich um die 80 Leute angemeldet. Wenn ich zwischendurch geguckt habe, war das dem etwa auch entsprochen gehabt. waren auch die anderen Tage Leute Sachen dabei. Pfeifst du?
Ja, No-Show und so.
So verschämt. Ja, genau. So und da muss ich sagen, da war die Disziplin relativ hoch, obwohl ja Leute wie du und auch andere, die ich noch kannte, die dann kurzfristig gesundheitsbedingt abgesagt hatten, da hatten wir wirklich relativ viele Meldungen. Dann abgesagt, also irgendwer ist dann trotzdem gekommen oder spontan noch gekommen. Das ging. Also da war jetzt so in der Planung, glaube ich, auch relativ ist gut gemacht. Ich habe bei beiden Veranstaltungen festgestellt, die haben ja doch immer noch ein bisschen mehr Hang durch Lehrkräfte in die Schulthemen reingezogen zu werden. Ne? Also stehen beide allen Themen offen. Ich kenne auch auf beiden Veranstaltungen Leute aus Bildungsbereichen, die nicht Schule sind, die jedes Mal auch ganz begeistert sind und finde das auch weiterhin gut, wenn man so einen Blick über den Tellerrand hat. Ne? Also in Schulen passieren Sachen, oder auch außerhalb des Ganzen, wo ich sage, dass nicht jetzt aus der Hochschule nicht falsch dort. Nichtsdestotrotz würde ich mir auch immer wünschen, dass ein paar mehr Leute von Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen dort auftauchen würden, um das Ganze ein bisschen bunter zu haben.
Mhm.
Wir hatten beim Edo-Camp mal wieder die Session Quo Vadis Edo-Camp. Das hat sich aus der Mitgliederversammlung ergeben, wo wir nochmal drüber sprechen mussten, was ist denn so unser Alleinstellungsmerkmal oder was ist denn der Grund, weshalb es das Edo-Camp geben sollte und nicht irgendeine andere Veranstaltung, das auch aufhängt.
Mhm.
Anders war, dass wir jetzt noch keinen Standort für den Herbst haben. Weil wir schlichtweg keine Bewerbungen hatten. Das war nach Corona auch ja auch schon mit dem letzten, ich will nicht sagen schwer, also Ralf und Steff hatten sich da relativ gut gemeldet, aber es gab nicht so einen großen Rand um die Termine. Alle wussten noch nicht so richtig, wie geht's, wie kann man es finanzieren. Man merkt auch weiterhin, das Sponsoring ist kompliziert, ne, solche Sachen. Ja. Und da mussten wir mal drüber reden, was jetzt so die USPs vom Edu-Camp sind und ob wir das weitermachen. Also wir wollten es weitermachen. Das da dran. Und wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass diese wechselnden Standorte, ne, also das, was bei der Edunautica mit Hamburg sicherlich ein Vorteil ist, dass das immer in Hamburg ist und die Leute quasi schon auf nächstes Jahr drauf warten, dass wieder stattfindet, ne, und die Leute dann so, oh, dieses Jahr habe ich es verpasst, aber nächstes Jahr komme ich dann. Das kannst du ja nicht machen, wenn du dieses Jahr woanders bist.
Das stimmt.
Und wir haben aber gesagt, das ist eigentlich ein Feature, weil wir haben schon, also ein paar Leute, so, ich würde jetzt mal schätzen, dass das so 20, 30 Leute sind, wo man sagt, die kommen auch öfter. Also die sind fast so ein bisschen Stammbelegschaft. Da gehört der Vorstand logischerweise dazu, aber auch so ein paar Leute, die immer kommen. Mhm. Grüße gehen raus an Chantal, die, glaube ich, auf jeden Edu-Camp war. Wirklich auf jeden. Seit Beginn an. Aber du hast immer gut über die Hälfte neue Leute. Und wir finden das auch gut, zu sagen, okay, ja, wir machen das eben auch Leuten möglich, dahin zu kommen, weil wir es mal in die Region reinbringen. Mhm. Und andersrum Leuten auch möglich, das in ihre Region zu holen. Ja. War ganz, ganz nett. Ich glaube, diese Session kommt halt alle paar Jahre, muss das mal diskutiert werden.
Ach, das ist okay, glaube ich.
Ja. Ich muss auch sagen, wir haben auch durchaus jetzt für den Herbst einen Ausblick darauf, dass wir es stattfinden lassen können.
Ja, ich meine, ich habe auch was gehört.
Genau, ich bin mir sicher. Also ich sag's mal lieber deutlich, weil ich habe schon ins Internet reingeschrieben. Aber ganz formal muss wenigstens mal der Vorstand noch mit nicken und es muss auch überhaupt eine Bewerbung geben. Also ich das jetzt falsch mitteile. Genau, was wir gemacht haben, ist auf der Mitgliederversammlung haben eine Last-Minute-Regelung eingeführt. Die gab es bisher noch nicht und dann wäre es einfach nicht gewesen. Und so haben wir jetzt zumindest die Möglichkeit, noch einen neuen Ort da zu haben. Mhm. Und was ich auch in beiden Veranstaltungen festgestellt habe, so habe ich ein bisschen das Gefühl, da ist die Welt in Ordnung. Ja, also das war so zu der Zeit, wo die Diskussion darum, ob hier ChatGPT und ähnliche Large Language Models die Bildung kaputt machen und man kann keine, man muss den Leuten alles wegnehmen und oh mein Gott, und wie wir das überhaupt hinkriegen und werden alle Lehrkräfte ersetzt und sowas. Das war gar nicht so Thema. Also ja, KI war Thema in verschiedenen Sessions drin, aber schon einen Schritt weiter. Ne, also wir haben jetzt gesehen, das gibt's. Und wie sieht's eigentlich mit Prüfungsformaten aus? Mhm. Na, was sind denn die Prüfungsformate, die wichtig sind? Unabhängig davon, dass es jetzt ChatGPT gibt, waren die ja vorher schon wichtig. Und ich saß da auch in der Session drin im Edu-Camp, was man so machen könnte, auch so den Prozess begleiten. Und die Schülerinnen und Schüler könnten ein Video drehen von dem, also wie sie das Arbeitsergebnis erstellt haben, da könnten sie jeden Tag eine Minute, eine Sekunde aufnehmen, die aneinander schneiden und sowas. Also so richtig coole Ideen kamen da auf, wo ich dann gedacht habe, also die Leute hier haben überhaupt keine Probleme mit ChatGPT und dass es ihnen die Möglichkeiten kaputt macht. Also die finden Lösungen. Mhm. Und wenn dann...
Verstehe ich komplett. Allerdings, weißt du, brauche ich ja nichts erzählen. Es ist halt eine Blase, ne?
Es ist absolut eine Blase. Also deswegen sage ich, da ist die Welt in Ordnung. Ja, da ist die Welt in Ordnung. So, und wenn man die ganze Zeit denkt, so, oh mein Gott, die Schulen, läuft so schlecht, man kann nicht mal Abiturprüfung runterladen, dann hilft so eine Veranstaltung auch mal, um zu sagen, also ja, und hier gibt's einfach Leute, die haben das kapiert, da geht's einfach weiter und ja, die führen das Feld von vorne an. Ja, gut. Genau, ich arbeite seit Anfang April wieder voll. Da hat man auch ein paar mehr Möglichkeiten. Muss dazu sagen, das geht vor allem deswegen, weil wir einerseits eine gute Betreuung haben fürs Kind und andererseits sehr flexibel arbeiten können. Das, also einfach um mal jetzt so den Einblick zu geben, weil es tatsächlich nicht echt leicht ist für Eltern sozusagen. Mhm. Ich arbeite jetzt hier voll. Die Betreuungszeit deckt etwa 6,5 Stunden ab, je nachdem, ob ich das Kind holen und bringen muss oder ob das der Papa übernimmt. Und ich kann aber abends ja noch arbeiten. Mhm. Ja, und dann bin ich jetzt gerade am Experimentieren, wie das am günstigsten Fall ist. Wahrscheinlich werde ich alle paar Tage mal 2 Stunden, 3 Stunden abends noch arbeiten. Jeden Tag abends nochmal 1 Stunde oder 1/2 Stunde, das ist immer so, da fängst du an und bist gerade.
Ja.
Ja, Also das, das lässt sich relativ gut da miteinander vereinbaren. Aber wie gesagt, nur deswegen, weil wir viel Homeoffice machen können und flexibel arbeiten
können. Ja, aber das ist gut. Ich meine,
ja, würde ich auch mal loben, dass das hier so geht. Wollte aber nur sagen, es ist nicht selbstverständlich. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann ist das kein Fehler von euch. Ziemlich sicher. Auch weil es nicht,
also, die Übermama.
Nee, nicht deswegen bestimmt nicht. Natürlich. So, aber deswegen bestimmt nicht. So, weil ich das Kind nehme zum Edu-Camp und zur Edu-Nautica, deswegen. Ja. Ja, dann hatten wir, eigentlich hatten wir im März eine Woche Urlaub geplant, also ein Zuhausebleib-Urlaub, weil auch die Tagesmutter da Urlaub hatte. Den haben wir dann gegen Krankheitstage eingetauscht, weil wir hatten jetzt auch Corona. Mhm. Nach 3 Jahren hat es uns dann erwischt. Sind wir jetzt dabei, haben es aber gut überstanden.
Gute Vorbereitung für die Camps.
Ja, genau. Das, also da muss ich sagen, da war ich ja fast ein bisschen froh. Es ist blöd zu sagen. Aber wir waren 2,5 Wochen vor dem Edu-Camp infiziert. Und dann habe ich gedacht so, das ist gut, weil dann habe ich jetzt weniger Bedenken, da ohne Maske rumzulaufen. Also es war ja sowieso sehr weitläufig und sowas. Weil sonst hätte ich bestimmt immer gestruggelt, gedacht, setz jetzt auf, setz nicht auf.
Ja.
Das war dann schon ganz gut so. Ja. Aber ich merke schon, wenn du einmal das durch hast und festgestellt hast, es klappt irgendwie doch ganz gut, das weißt du ja vorher eben nicht, ne? Du hattest ja auch irgendwie so ein bisschen Kopfhaschmisch.
Ich hatte sehr unschöne Nebenwirkungen, ja.
Genau,
meinem,
ne? So
zu meinem normalen Nuscheln kam noch eine Portion Nuscheln obendrauf. Ja. Weil mein Mund nicht so wollte, wie ich wollte.
Genau, ne? Und dann, also wenn du sowas halt nicht, also weißt du halt vorher nicht, und wir haben Fieber gehabt und so, aber es ist noch relativ glimpflich verlaufen.
Mhm.
Ja. Ja, und dann habe ich im letzten Monat vor allem gefühlt Paper geschrieben und Paper begutachtet. Emux und Delphi standen an. Für die Emux habe ich dann auch Paper begutachtet. Und ich habe heute die Nachricht bekommen, dass das Emux Paper angenommen ist von mir.
Mhm.
Ja, Clear Paper stand in einem Review drin. Das ist ein schönes Lob, fand ich. Gut. Also, man kann das ja, ich glaube, die Emux ist jetzt keine, also, es ist eine gute, okaye Konferenz für die Zielgruppe, aber es ist jetzt keine mit, keine Ahnung, 80% Ablehnungsquote, wo es jetzt total unmöglich ist, reinzukommen. Also jetzt, da bilde ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf ein, da durchgekommen zu sein. Aber ich finde so ein Clear Paper, finde ich gut. Genau. Und beim Begutachten der Emux-Paper, die mir zugewiesen war, hatte ich ein Paper dabei, wo ich den Verdacht hatte, das ist ein ChatGPT geschriebenes Paper, aber
vielleicht wollte es jemand ausprobieren.
Das ich hoffe es ein bisschen, weil es war echt schlecht. Also
okay.
Ich habe es eben gemerkt, weil es schlecht war. Es hatte nicht. Es war so. Ja, ich glaube, man kann auch thematisch drüber sprechen. Es ging irgendwie um Blended Learning und MOOCs und dann so nach dem Motto, wie passt das zusammen?
Mhm.
Und dann war das halt eben so, wie jemand, keine Ahnung, eine Hausarbeit im Studium schreiben würde, von ich habe 3 Sachen gelesen und fasse das mal zusammen, so nicht, keine neuen Erkenntnisse, kein eigenes Projekt, kein Literaturreview oder irgendwas, wo du sagst, das bringt jetzt hier die Leute weiter, die das schon lesen. Keine einzige Quelle drin referenziert.
Ja,
die Quellen standen nur im Anhang. Die gab's auch, also das ist ja immer so ein typischer Fehler, wenn man so ChatGPT-Sachen macht, dass der ja auch Quellen erfindet. Die gab es tatsächlich. Also mal abgesehen davon, dass es halt ChatGPT, man kann auch ein anderes Language Model sein. Oder man hat dann gesagt, okay, damit das nicht so auffällt, dann schreibe ich die hinten dran.
Mhm.
Aber ich habe dann geschrieben, es gibt halt 2 Möglichkeiten. Entweder das war halt jemand, der ganz, ganz frisch in dem Business ist oder im anderen Kulturkreis gesagt gekriegt hat, schreibe hier mal ein Paper und keine Unterstützung gehabt hat. Also von jemandem, der sich das auskennt, auskennt, wie sowas aussehen muss. Oder da ist wirklich so ein Versuch gestartet worden. Fand ich spannend. Und spannend fand ich auch meine Selbsterkenntnis, dass ich dann am Ende, also ich hatte ja gedacht, boah, ist das Paper schlecht, habe mich dann zurückgelehnt, bin ich auf den Gedanken gekommen, was ist, wenn es jetzt durch ChatGPT irgendwo geschrieben wurde. Also, und in dem Moment hat das vieles erklärt. Wenn es jetzt gut gewesen, ich habe dann überlegt, wenn es gut gewesen wäre und ich hätte es entweder nicht gemerkt oder es hätte halt die Community trotzdem vorangebracht, wäre es mir wahrscheinlich egal gewesen.
Mhm.
Also wenn ich es schaffe, einen Prompt so zu stellen, dass da was Brauchbares bei rauskommt. Ich könnte mir zwar jetzt nicht vorstellen, was das sein könnte, aber dann ist das doch okay.
Ja, klar.
Ja, so, aber ja, das fand ich spannend. Wir können nachher im Politik-Alt entfernen oder Gesellschaft-Alt entfernen Teil nochmal drüber sprechen, wie ich da selber mit KIQ-Tools gearbeitet habe oder nicht gearbeitet habe.
Ja.
Genau. Okay. Dann hatten wir an der Hochschule, bei uns hatten wir noch, war ich noch Teil eines kleinen LinkedIn-Workshops.
Ein Workshop über LinkedIn oder auf LinkedIn oder?
Nee, über.
Über.
Okay. Unser Institut hat jetzt so eine Unternehmensseite auf LinkedIn. Und ich sag mal, seit Twitter, als erstes Social Network in meiner Welt weggestorben ist, experimentiere ich ja so ein bisschen mit verschiedenen Sachen und guck so mal da rein und mal dort rein. Mhm. LinkedIn, ich kann es irgendwie noch nicht so richtig leiden trotzdem. Also ich finde zwar die Sachen, die ich dort lese, ganz gut, aber es hat immer noch so diesen Schlipsträger-Touch. Das ist auch noch so ein altes Vorurteil von mir oder sowas, aber es ist so, gut. Auf alle Fälle will das Institut da mehr machen und ich wurde gefragt, ob ich zu dem Workshop mitkommen mag und dann habe ich das gemacht und dann war der Mensch bei uns da, der auch an der Hochschule LinkedIn befüttert, also von der, nicht nur vom Institut, sondern von der Hochschule, vom Hochschulmarketing. Und der hat dann erzählt, wie das da funktioniert und wie die Algorithmen das sortieren und wo man gute Chancen mit hat und wo mit, also diese ganzen klassischen Social Media Sachen. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich das gut fand bei Twitter, dass ich das ohne algorithmische Sortierung und so ein Blödsinn nutzen konnte, weil
kann ich nachvollziehen.
Ich habe mich halt nicht in sowas reingedacht und gedacht, oh, jetzt willst du mal lieber hier. Also was ich vielleicht gemacht habe, ist zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier die Folge bewerben möchte, dann mache ich das nicht nachts um 3. Ja, so, das ist so die einzige Schlussfolgerung, die ich da gemacht habe. Und dann, aber keine Ahnung, irgendwas von einem Schreibfehler im Text hast, dann ändere den doch erst 1-2 Stunden danach, weil sonst unterbrichst du die Algorithmen, die dann schon arbeiten.
Ja, ich weiß nicht. Es ist, ich bin da auch so zwiegespalten. Also schöne Grüße an Martin übrigens, der uns wahrscheinlich wieder zuhört. Von ihm weiß ich halt gesagt, also ihn stört es auf jeden Fall, dass, wie soll man das nennen? Es geht so ein bisschen Richtung Instagramisierung vielleicht oder sowas. Also er meint, es gibt unglaublich viele Posts, wo drin steht, ich hatte das Problem und so habe ich es geschafft und du kannst es auch und tschakka und bla bla bla. Also so Selbstdarstellungsgeschichten. Mhm. Weiß ich nicht, das nervt mich tatsächlich auch, weil so einen Scheiß brauchst du nicht, kriegst aber halt reingespült, wenn das algorithmisch ist, weil irgendein denkt, das kann der bestimmt gebrauchen. Guck mal, ist dasselbe Thema oder irgendwas. Und dann, was ich auch da einfach nicht verstehe, also ich mag die Plattform tatsächlich, weil sie echt gut ist, um international Geschäftskontakte zu halten. Das mache ich damit auch, das geht. Die Leute können mich da anschreiben, wenn sie was wollen. Und ich kriege aber, ich habe eine Zeit lang, also das hat aufgehört, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ich habe alles möglich ausgestellt, vielleicht daran, aber ich habe viele Anfragen so, wir haben Werkzeug XY, probier das doch aus und was weiß ich, kannst dann Repositories managen oder irgend so ein Krams. Ich meine, will ich nicht. Steht auch in meinem Dings drin. Also wenn du nichts von mir willst, lass mich in Ruhe. Und ich kriege halt häufig diese Anfragen. Also du kriegst dann eine Kontaktanfrage. So, und dann frage ich, ich nehme die Kontakte immer an, die Anfragen, ob ich die Leute kenne oder nicht. Sag hallo, schönen Dank und wie kann ich dir denn helfen? Und dann kommt ganz häufig, eigentlich gar nichts, ich wollte mich nur vernetzen. Und ich meine, wenn du nichts von mir willst, dann vernetz dich doch dann, wenn du was von mir willst. Ich meine, nur mich auf Halle zu haben, um mich irgendwann mal wiederzufinden. Also wenn es um Hafen Fee geht, findest du mich auch in 10 Jahren noch darüber. Also
ja,
dann brauchst du doch jetzt nicht so ein, dann muss ich doch nicht meine Kontaktliste vollmüllen mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne.
Ja, ein Stück weit hast du ja jetzt dieses Folgen noch als Unterschied, ne, wenn du die Beiträge von den Leuten lesen willst.
Das ist was anderes, aber dann soll die Plattform das bitte trennen. Aber dieses, ich wollte eigentlich gar nichts von dir, aber ich wollte dich quasi in mein Adressbuch reinschreiben.
Ja, das ist dieses
verstehe ich nicht.
Visitenkarten teilen nach einer Konferenz.
Ja, aber ich habe auch keine Visitenkarten, brauche ich nicht.
Ja, genau so. Nee,
ich bin dann Snob,
aber mir ist es aber immer egal, ich lasse das immer komplett frei. Ich hatte aber neulich auch eine Anfrage von jemandem, der gesagt hat, ich guck gerade ein bisschen, wie dieses Ding hier funktioniert, kannst du vielleicht mal 2-3 Kenntnisse von mir bestätigen? Na, so. Und wo ich dann dachte, das ist auch spannend. Dann. Also hat mir auch geschrieben, ich kenne mich da und daher und so, also, ne, das ist jetzt nicht ganz aus dem Ruder genommen. Und das fand ich dann so, okay, ja klar, also ist mir ja egal, wie diese Algorithmen da funktionieren. Kann man sie auch mal falsch füttern. Ja, und naja, das war schon so ein bisschen, ja.
Ja, das ist nur, wenn du jetzt sagst, ich höre schon, okay, das macht ihr dann nicht mehr, das machen alle. Und das heißt, das ist also auch noch, also da wird alles ein Häkchen Richtung Marketing optimiert, so wie Leute glauben, dass Leute das da sehen wollen. Wollen aber viele vielleicht gar nicht. Und ich weiß nicht.
Ja, also ich würde sagen, ich fand es dann interessant zu hören und ich habe auch gesagt, also ich bin jetzt nicht habe jetzt keine Ressourcen, um da jetzt, keine Ahnung, Redaktionsplan oder was auch immer damit zu machen. Ich habe nur gesagt, ich so, wenn ich irgendwo bin, kann ich natürlich einen Post machen oder sowas, ne? Also das war ja so die Rückmeldung, oder wenn das Institut eine News geschrieben hat und dann, ne, dann teilt man es weiter, oder wenn man da selber mal was schreiben muss, aber es ist halt ein eigenes Projekt und so. Ja. Und dann sind natürlich so die Kolleginnen und Kollegen, die ja dann ähnlich neu drin sind, die dann aber denken, was schreiben wir denn als Erstes? Und dann wird es groß hin und her diskutiert. Und gestern habe ich erst Fakten geschaffen und habe den ersten Post gemacht.
Was ist denn aus dieser Policy geworden? Hier sind die Zugangsdaten für Twitter. Schreib was Schönes, aber mach keinen Scheiß.
Die gibt's prinzipiell auch weiterhin, aber die Kollegen sind doch alle neu.
Ach so.
Bin ich mir richtig alt vorgekommen. weil die da auch anfingen mit, vielleicht können wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen. Und ich so, ja klar, kein Ding, da gab's einen Tumblr-Blog, den kann ich euch nochmal raussuchen. Das haben wir schon erstmal gemacht. Ich bin jetzt offiziell alt. Weil ich dann da sitze und denke so, ja, haben wir das alles schon gemacht. Können wir aber nochmal machen, sind eh neue Kolleginnen und Kollegen. Also von daher, ja, das schon. Und ich habe dann auch gleich gesagt, also ich finde es gut und lasst uns doch einfach mal anfangen. Und wenn ihr das machen wollt, dann probieren wir das. Und wenn irgendwas schief läuft, dann weisen wir uns drauf hin und dann machen wir es beim nächsten Mal anders.
Mhm.
So, naja. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht.
Gucken wir mal.
Ja, aber ich habe einfach, also wir hatten irgendwie eine Pressemeldung rausgebracht bei uns in einem Projekt. Wir haben Brückenkurse genommen aus dem Fach, ich weiß gar nicht, ob du damals mit betreut hattest, aus dem Fach Informatik und Mathematik.
Nee.
Nee. Oder? Genau, die wurden irgendwie noch mit Fachsprachenanteilen erweitert. Also wo dann quasi noch so kleine Grammatik.
Ich glaube, ich war dafür geplant, aber ich habe mich dann selbstständig gemacht.
Ja.
So war es, glaube ich.
Das kann sein, genau. Und in dem Projekt wurde es halt erweitert und so. Und da ist eine Pressemeldung rausgekommen auf der Webseite der Technischen Hochschule. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nehme ich einfach diese Pressemeldung und schreibe dann noch drei Sachen dazu. Und das ist jetzt der erste Post.
Ja.
Sonst fängt hier niemand an. Es ist so, ja. Genau. Ja, und eine Sache, die mich dann vielleicht die nächste Zeit immer wieder beschäftigt und auch, um, ich sag mal, mit den Drucken ein Stück weit hochzuheben, vielleicht bekommen ja die Hochschulen in Schleswig-Holstein eine OER-Policy.
Mm.
Da hat jetzt, ich war bei einem Workshop von Twillo, also der niedersächsischen OER-Plattform und Projekt, zu OER-Policy. Wie mache ich das? Wie fängt man da einfach an? Wie läuft das pragmatisch ab? Und so weiter und so fort. Fand ich alles interessant und da war eine aus Kiel da. Mit der habe ich hinterher gesprochen und dann haben wir gesagt, eigentlich fänden wir es gut, wenn das in Schleswig-Holstein die Hochschulen hätten. Und dann haben wir uns das angeguckt, wie das in Niedersachsen gemacht haben und gesagt, naja, eigentlich braucht man doch nur so eine Vorlage schreiben und dann können die Hochschulen immer noch überlegen, ob sie das jetzt annehmen oder nicht.
Mhm.
Oder keine Ahnung, man macht ja noch so ein Auswahlfeld, wo sie noch ankreuzen müssen, was jetzt für ihre Hochschule gilt, ne, also präferierte Lizenz oder sowas. Und dann kann das doch gar nicht so schwer sein. So eine Vorlage gibt's auch schon von Niedersachsen und ich glaube von Brandenburg, also kann man sich noch aussuchen.
Ja,
jetzt haben wir mal so langsam angefangen, Leute zusammenzusammeln, die da vielleicht mitmachen wollen. Mit Fokus auf Machen und nicht irgendwie, also mir ist jetzt nicht wichtig, dass Professor irgendwas, der dafür zuständig ist, dabei ist, sondern lieber die kleine Mitarbeiterin von Professor irgendwas. Dass man dann sagt, okay, wir machen hier einen Vorschlag und dann, keine Ahnung, also ich habe auch schon mit einem vom Ministerium gesprochen, die finden das prinzipiell gut, aber es muss halt von den Hochschulen kommen, die können den Hochschulen da ja nichts vorstellen, vorschreiben. Aber wenn das Ministerium das prinzipiell gut ist, dann kann man dann, wenn sowas draußen ist, auch mal mit dem Ministerium nochmal eine Pressemeldung machen, dass sie es gut finden oder so.
Ja.
Na, und dann hat sie einfach eine. Es kann ja nicht sein, dass hier Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen da voran preschen. Also, das ist ja gut, dass sie es machen. Nur so kriegen wir es auch bei uns auf die Agenda. Aber also die Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, die haben so auch so eine Karte. So eine Landkarte von Nordrhein-Westfalen und dann kannst du zu jedem Hochschulstandort oder zu vielen kannst du sehen, wo das schon angefangen wurde, da eine Policy zu erstellen und wo das jetzt schon durch ist und sowas da.
Kann man sich die herunterladen?
Die hängt auf GitHub. Also die, das nee, ist das.
Nee, wegen NRW.
Ach so.
Schlechter Witz,
ja, okay. Nee, wollte gerade sagen, das haben wir auch auf GitHub veröffentlicht und so. Also da, ich habe überlegt, ob man das für Schleswig-Holstein auch macht. Und ich sag mal, Schleswig-Holstein hat 10 oder so staatliche Hochschulen. Wir hätten schon ganz gut eine Chance, das erste Bundesland zu sein, das erste Flächenland,
ja.
was komplett ausgestattet ist. Aber naja, ich glaube es trotzdem noch nicht. Aber es ist auf alle Fälle mal eine Möglichkeit, da loszulegen.
Genau.
Apropos loslegen, was hast du denn gelesen?
Ich habe ein Paper gelesen, Anja.
Ja?
Ja, wirklich.
Mhm.
Ich habe es getauft. H5P, logisch oder unlogisch. weil es nämlich, ich mache jetzt gar kein großes Vorgeplänkel, auch um H5P geht. Ist ein Paper, das ist ganz frisch, deshalb habe ich das genommen. Es ist veröffentlicht worden am 15. April, also vor 5 Tagen. Von da hast du es wahrscheinlich noch nicht gelesen. Genau, also wurde mir über einfach, was machst du da? Irgendwo hatte ich es gelesen tatsächlich und dachte mir, guck ich mal rein. Passte gerade, ich brauchte noch ein Paper. Und H5P, dachte ich, bringt mir ja vielleicht auch so noch was. Also das Paper heißt The Effectiveness of Using H5P for Undergraduate Students in the Asynchronous Distance Learning Environment. Hui. Also wie effektiv ist es denn H5P für ein, ich weiß nicht, wie man Undergraduate richtig übersetzt, für ein Bachelor Studies, keine Ahnung.
Ich bin mir gar nicht sicher, sind denn Masterstudierende auch Undergrad? Ich dachte, was wäre alles unter
Doktor. Ja, ich weiß es, deshalb
unter Doktor. Also wahrscheinlich übersetzt im Deutschen einfach nur mit Studierenden.
Also mit Studis. Wenn H5P Studis in der asynchronen Distanzlehre benutzen. Genau, ist erschienen in Applied Sciences, in Ausgabe 13, 2023, also gerade eben. Die AutorInnen sind A.M. Mutawa, Jamil Abdul Karim Al-Mutav und Sai Suti, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Er kommt aus Kuwait, da von der Uni. Und war ein ziemlich schneller Prozess bei der Zeitschrift, also eingegangen am 19. März. Dann überarbeitet und angenommen, also mussten noch überarbeiten, dann wurde es am 13. April nochmal eingereicht und auch direkt angenommen. Und am 15. April kam es dann raus, unter der schönen Lizenz CC BY. Genau. Also worum geht's? Steckt im Titel im Prinzip drin. Die haben sich angeguckt, wie effektiv ist es denn, H5P einzusetzen. Wobei der Titel es jetzt nicht unbedingt trifft. Denn was sie eigentlich wissen wollten, also wir haben vorgeplänkelt, bla bla bla, natürlich Covid ist irgendwie jetzt immer der Aufregung. Das ist so wie der Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen, jeder weiß, wie weiter geht. Also Covid-19 und man musste jetzt auf digitale Sachen umsteigen und naja, bla bla bla. Und einige sind dabei geblieben und H5P ist doch vielleicht eine praktische Sache, die hängen geblieben ist. Das war so das Vorgeplänkel. Nicht so kreativ, aber ich glaube nicht von ChatGPT geschrieben, weil tatsächlich auch alles mit Quellen belegt war. Da ist mir aufgefallen, das wusste ich vorher auch nicht, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber es gibt unglaublich viele wissenschaftliche Quellen auch zum Thema H5P schon. Also von Sachen, die so Kleinigkeiten untersuchen, wie höheres Engagement und so weiter, dann was es für Möglichkeiten für Learning Analytics bietet und so weiter und so fort. Wir hatten mal ein Paper, ich glaube, das müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube, das war das sogar, weil es um quasi praktische Lernerfahrung geht. Wir hatten mal eins, wo jemand das Branching Scenario benutzt hat für die Sozialpflege. Und dann, also ich glaube, das Paper war das. Aber unglaublich viel, das ist so, dachte ich, okay. Also was sie eigentlich wissen wollten, was ist denn nun mit den Studis? Also mag ja sein, dass die irgendwie mehr lernen und so weiter und so fort, aber wie zufrieden sind die denn mit H5P? Und das kommt jetzt im Titel nicht unbedingt raus, wenn du von der Effektivität sprichst. Genau. Ist auch keine Riesensache. Also steht nicht explizit drin, aber ich vermute mal, das ist eben, da hat jemand seine eigene Lehre beforscht. Kann ich auch gleich sagen, also da kommt der Titel her, es war ein Kurs zum Thema Logik. Da wurde das getestet. Und die wollten halt wissen, okay, wie sieht's denn aus?
Ja, Moment, wir sind ein Bildungspodcast, eigene Lehre beforschen, ist Scholarship of Teaching and Learning.
Oh, ja, genau. Ja. Danke. Oder forschendes Lehren, kann man es auch nennen. Genau. Also stand nicht explizit drin, aber tippe ich einfach mal. Sieht man an verschiedenen Stellen auch gleich, komme ich gleich drauf. So, also die wollten wissen, was ist denn mit den Studis? Wie finden die das? Und also was kann man da machen? Es gibt dieses schöne Technology Acceptance Model, kennst du wahrscheinlich auch, Tam. Also das ist halt ein Modell, da kann man ein bisschen geschickt modellieren, welche Fragen man stellen muss, um die Erkenntnis zu kriegen, inwieweit finden Studis das denn, den Gebrauch von irgendwie Computern oder anderen technischen Hilfsmitteln gut oder nicht gut. Platt gesagt. Genau, also das war deren Idee. Und fing halt an mit Literaturrecherche, so dem Allgemeinen, was man dann halt so reinschreibt und eben noch mehr zu H5P, wofür, was das ist, wofür das gut sein kann. Online-Lernen grundsätzlich, warum das toll ist und wo Schwierigkeiten gibt und nicht, dass Aufmerksamkeit häufig dann flöten geht, wenn eben das Asynchron irgendwo läuft, man zu Hause irgendwie was macht. Dass ein Netzzugang vorhanden sein muss da und natürlich nochmal ein bisschen Literatur zum Technology Acceptance Model selber. Und dann haben sie mal was aufgestellt. Das kopiere ich dir mal ganz kurz rüber, dann kannst du das, zumindest du das sehen. Für alle anderen muss ich es dann einmal beschreiben. Also, man muss sich das, ja, wir kennen ja mittlerweile irgendwie alle sowas wie, alle wahrscheinlich nicht, aber so neuronale Netze ist vielleicht schon mal ein Begriff, das heißt, man hat so eine Eingabeschicht und so eine Zwischenschicht und am Ende kommt irgendwie was bei raus, also man hat viele, viele einzelne Eingangsknoten und dann dampft man das ein bisschen zusammen und dampft es noch weiter zusammen und dann hat man am Ende so einen Wert. Und so ähnlich läuft das auch. Gibt halt, also, die Ausgangspunkte, die sie halt gemessen haben, oder nicht die Sachen, die sie gemessen haben, die Einfluss haben sollen auf andere Sachen, wären eben sowas wie der wahrgenommene Nutzen von dieser Technik, in dem Fall von H5P, die wahrgenommene Leistungserwartung, also inwieweit habe ich denn das Gefühl, ich lerne was mit dem mit dieser Technik, die Informationsqualität, also wie gut ist das Material aufbereitet, die Systemqualität, also wie ist das technisch, und die Selbstwirksamkeit. Und diese vier Sachen haben dann eben gebündelt Einfluss auf zwei weitere Werte, nämlich so den wahrgenommenen Nutzen von dieser Technik, also inwieweit habe ich das Gefühl, die bringt mir auch was, und die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung, also wie habe ich das Gefühl, dass es einfach nutzbar ist, und das kann man weiter zusammendampfen und dann gibt sich halt sowas wie, weiß nicht, in der BWL versus AIDA-Modell, wo man sagt, okay, ich habe Bock, irgendwie was zu benutzen, und am Ende mache ich es dann auch und dann bin ich zufrieden und unzufrieden. Genau. Und was sie dann gemacht haben, also dieses Modell für das TAM, was sie sich aufgestellt haben, und haben dann halt Hypothesen aufgestellt, nämlich zum Beispiel, nehmen wir einfach, die Systemqualität ist signifikant mit dem wahrgenommenen Nutzen verbunden, zum Beispiel. Oder die Absicht zur Nutzung dieser Technik ist positiv mit der NutzerInnenzufriedenheit verbunden. Das heißt, wenn ich Lust habe, das zu nutzen, ist es wahrscheinlich, dass ich auch zufrieden bin damit und sowas. Hm. Sowas kann man dann damit modellieren. Und dann, also das ist so ein Modell zum Ausrechnen. Und was man dann natürlich braucht, das sind Daten. Und die haben es einfach über Fragebogen erhoben. Und zwar zum Thema H5P natürlich. Also die haben verschiedene Einzelfragen gestellt. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich die abgelegt habe. Die habe ich irgendwo anders einsortiert. Also wenn man so ein Gefühl hat, was sie da gefragt haben, um auf Sachen zu kommen, habe ich es. Also hier Beispiele. Da. Also zum Beispiel Systemqualität. Eine Frage dazu wäre also eine Frage, die man mit so einem Likert 5 skalierten Fragebogen eben beantworten konnte. Nämlich zum Beispiel, I can access the learning tool on any device from anywhere without any problem. So. Kann man sagen, stimme ich eben überhaupt nicht zu, stimme voll zu oder halt was in der Mitte. Und das halt mit 5 Skala. Oder ein anderer, weiß ich nicht, was sagen wir denn? Der wahrgenommene Nutzen ist das zum Beispiel. The learning tool used will improve, das ist die, was ist das denn? Muss ich kurz nachdenken. Doch, die Nützlichkeit muss das sein. The learning tool used will improve my learning performance. Das ist der wahrgenommene Nutzen. So. Diese Fragen werden halt den Studis dann gestellt und dann kann man halt an seinem Modell herumrechnen und dann kommt man was raus.
Ja, dann kommt eine Zahl raus und die interpretiert man dann als.
Die, genau. Ja. Dann guckt man halt, genau. Also ist dann zumindest sauber aufgeschrieben, sagen wir es so. Also sie haben Fragebogen gehabt, also genau genommen sogar zwei Fragen oder zwei Fragerunden, weil sie einen Pilottest gemacht haben zu den ersten Fragen, die sie gemacht haben, um eben Unklarheiten auszuräumen, und haben das dann nochmal ein bisschen angepasst. Was sie dann noch zusätzlich abgefragt haben, den Teil verstehe ich jetzt noch, also das sind so ein paar halboffene Fragen, speziell zum Thema H5P nachher, habe ich auch dann Beispiele zu. Nehmen wir einfach das klassischste Beispiel, das eindeutigste, was dann, wo man direkt was rausziehen kann, war zum Beispiel eine Frage, I prefer converting all Moodle lessons into HRV interactive videos. Komme ich auch gleich noch auf, was das mit Moodle zu tun hat, aber so, also wirklich so ein paar offene Fragen, die sie ausgewertet haben. Und dann noch so ein paar demografische Sachen, die ich zum Teil verstehe, zum Teil nicht. Also Alter, verstehe ich, Geschlecht, verstehe ich. Education Department wahrscheinlich, weil Logikkurse vielleicht von unterschiedlichen Studiengängen noch besucht werden, das stand da nicht so genau drin. Und dann der Name. Habe ich überhaupt nicht
verstanden. Was, der Name wurde abgefragt?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Moodle Gradebook da automatisch drin ist oder irgendwie sowas, aber es wurde wohl der Name abgefragt. Da habe ich drei große Fragezeichen dran geschrieben, weiß ich nicht, wird nicht erläutert. Würde ich gerne mal nachfragen, wenn ich könnte. Naja, so, also wir wissen jetzt, es geht um Fragebogen und dann so ein paar Fragen dazu beantworten, aber zu was denn eigentlich? Habe ich kurz schon angedeutet, es ging um einen regulären Hochschulkurs bei denen, eben zum Fach Logik, also richtig Aussagenlogik und auch Schaltungslogik konnte man den Beispiel mitsehen. Und es gab halt zwei Möglichkeiten, sich das anzugucken. Das eine war im klassischer Moodle-Kurs, also da war dann ein Video drin, das extra gedreht wurde, und unter dem Video waren halt die Testfragen dazu. Jetzt kann man sich schon, wenn man H5P kennt, weiß man schon, was das Gegenstück quasi war. Das war das gleiche Video, nur verpackt in ein interaktives Video mit H5P und die Fragen dann darüber gelegt.
Also du hast quasi schon das Assessment selber drin, aber du hast halt das unterschiedlich technisch aufbereitet, wenn du so willst.
Genau, ein bisschen technisch anders aufbereitet. Plus da zusätzlich war das Springen ausgestellt. Das heißt, man musste sich wirklich das Video angucken, um nachher durchzukommen ans Ende. Also wenn es direkt in Moodle eingebunden war, konnte man halt springen und machen, was man wollte. Genau. Und dann gab es halt zwei Fragebogen. Da war ich ein bisschen irritiert. Da habe ich nicht ganz verstanden, wie das gemeint sein sollte. Es sollte ein Pre-Survey und ein Post-Survey. Darunter hätte ich vermutet, ich mache einen Fragebogen vor dem Kurs und nach dem Kurs. Aber es ergibt keinen Sinn, weil ich die Fragen ja nicht beantworten kann, wenn ich das nicht gesehen habe. Deshalb habe ich es nicht verstanden.
Vor der Prüfung und nach der Prüfung?
Ach, von der Prüfung.
Weiß ich nicht.
Ja, aber es wurde keine Leistung abgefragt. Habe ich nicht verstanden. Und noch kurioser war dann, dass der Pre-Survey zu dem Moodle-Kurs gemacht wurde und der Post-Survey zu dem H5P-Kurs. Habe ich nicht verstanden. Konnte ich leider nicht nachvollziehen. Ich habe es dann einfach hingenommen. Hab gesagt, okay. Wenn es interessiert, so die demografischen Sachen, also ist jetzt nicht super spannend. Also 17 bis 25 Jahre alt waren die Leute, halt Fach Logik. bisschen schief die Verteilung, 83% der Leute waren wohl weiblich.
Dann war es Psychologie vielleicht als Studienrichtung.
Ja, aber bei Aussagenlogik, auch mit Schaltungslogik.
Ja.
Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es in Covid anders. Was aber nicht drin steht, im ganzen Paper nicht, wie viele Leute das in Summe waren. Auch noch so ein Punkt, der hat mich dann sehr irritiert, weil man jetzt echt nicht einordnen kann, waren es vielleicht nur 10 oder 15, die den Kurs besucht haben und darauf basiert. Also muss man jetzt alles mit so einem Fünkchen Vorsicht genießen. Also was sie dann gemacht haben, natürlich noch, so die haben die Fragen beantwortet, also Fragebogen ist jetzt durch. Haben da so einen Kronbach-Alpha-Test drüber laufen lassen, um einfach zu gucken, ob das Ganze konsistent ist. Also zu den Hypothesen, die wir überprüfen wollen. Und die haben daraufhin auch 5 Fragen, die sie ursprünglich hatten, noch entfernt, weil die einfach gemerkt haben, okay, die bringen es nicht. Die machen eher die Auswertung kaputt. Und dann haben sie gesagt, okay, dann haben wir ein paar Ergebnisse. Genau. Also, womit fangen wir an? Möchtest du lieber zuerst die das TAM-Modell oder die offenen Fragen?
Nimm doch das, was am besten sich erklären lässt. Ich will beides hören.
das TAM-Modell ist ja halt schwierig, wenn man es nicht sieht. Aber im Prinzip, was rauskam, es gibt tatsächlich so eine Kette, also ist jetzt wenig überraschend von diesen einzelnen Sachen. Also, wo ist die Grafik? Da ist die Grafik. Also Einfluss, zumindest bei den Fragen hatte, also die wahrgenommene Leistungserwartung plus die Informationsqualität, die hatten Einfluss auf die Nützlichkeit und also die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Einfachheit. Systemqualität und die Selbstwirksamkeit nicht, die fielen komplett raus. Das muss man sich wegdenken. Und danach, der Rest fließt halt einfach durch mit einem unterschiedlichen, also je nach Moodle und H5P mit unterschiedlichen Signifikanzen und so, aber man kommt halt im Prinzip, kannst du sagen, wenn die Informationsqualität gut ist, dann ist auch die Nutzerzufriedenheit gut, also die steigt dann. Also ist jetzt wenig verwunderlich und ich kann halt nicht einschätzen, ob das jetzt in Summe ein signifikantes Ergebnis ist, weil ich nicht weiß, wie viele Leute das waren. Also ich glaube eher, das war ein kleiner Kurs und ja, wir haben hier was Signifikantes gemessen, aber wenn das nur ein paar Leute sind, kriegst du es halt auch schnell hin. Wenn dann eh noch Fragen rausgeschmissen, also ich unterstelle jetzt kein P-Wert-Hacking oder sowas, aber so, sagen wir einfach, es gibt einen Einfluss auf die Nutzerzufriedenheit. Finde ich jetzt alles in Summe nicht so spannend. Viel spannender fand ich dann doch die offenen Fragen und das ganze TAM-Gedöns hätte auch weglassen können, aber wahrscheinlich jetzt dann nicht für eine Veröffentlichung gereicht. Was auch nicht schlimm ist, wie gesagt, es ist halt wahrscheinlich die eigene Lehre beforscht. Und da muss man jetzt nicht die harten Kriterien wie Verallgemeinerbarkeit und so anlegen, ist auch erstmal so ein Erkenntnis. Genau, also was zum Beispiel, oh, das kann ich sogar rekopieren, das Ergebnis. Mal auf, ich, so, eine Grafik hatten sie nämlich drin zu den 9 Extra-Fragen, die sie gestellt hatten. Da siehst du jetzt nur Q1 bis 9, also Frage 1 bis 9 und jeweils die Zustimmung von ich stimme überhaupt nicht zu bis stimme voll und ganz zu. Mhm. Und du siehst, also das ist schon eine interessante schiefe Verteilung, also es wird eher überall eh zugestimmt, bis auf bei einer Frage. Kann man es besser erklären?
Naja, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was in den Fragen steckt, aber man sieht bei einer Frage, dass es so vielleicht so 4/9 zu 5/9 ist. Na, also so die Zustimmung nicht so zwischen, die sind eher so im Mittelfeld. Genau. Und die anderen sind aber sehr, sehr zugestimmt.
Genau, das fiel mir nur auf und da weiß ich halt auch nicht, Fragebogen. Also weil wenn wirklich der Name drin stand, gebe ich doch vielleicht gerne die Antwort, die gehört werden soll oder so. Mhm. Ja? Weil das ist halt, also es ist halt, also optisch sieht man einfach, da ist, also es gibt Rot und Blau. Also Rot für ich stimme überhaupt nicht zu und dunkles Blau für ich stimme voll und ganz zu. Und es ist ziemlich viel dunkelblau.
Ich weiß auch nicht, wie die Kultur dort ist. Im Deutschen hast du ja manchmal so eher so die Meckert-Kultur, die auch anerkannt ist, wenn du schreibst hier, ich habe mich bei der Veranstaltung überhaupt nicht abgeholt gefühlt, dann ist das irgendwie immer eine valide Sache. Dann kannst du es machen.
Ja, wenn Kuwait zum arabischsprachigen Raum gehört, zu dem Großraum, da ist es eher so, müsste man sich den Machtdistanz vielleicht Index vielleicht angucken und der ist da wahrscheinlich recht hoch. Das heißt, es wird eher erwartet, dass das Machtgefälle unterschiedlich verteilt ist und dementsprechend dann auch das Verhalten. Also wenn ich halt ein kleiner Muckel bin, dann mucke ich auch nicht auf. Hm. So, also könnte man jetzt, das ist jetzt viel Mutmaßung, aber man sieht das. Spannend ist vielleicht jetzt, sich die Fragen anzugucken, wo der Ausschlag ein bisschen größer ist, das ist sogar zu einer Q2, also da ist die größte Ablehnung, stimmt, also große Ablehnung, weiß nicht, ob das gesagt werden kann, aber da Q2. Das wäre nämlich genau der Punkt, der geändert wurde von Moodle zu H5P, nämlich the feature of not being able to jump and skip in the video location sometimes makes me bored. Also vielleicht jetzt von der Idee her, ist ja vielleicht die Idee, vielleicht finden die das aber gut und ich muss jetzt die Antwort geben, dass mich das gar nicht so gelangweilt hat, aber fällt halt auf. Also offensichtlich ist das nur ein Punkt, fanden die nicht so gut. Kann ja verstehen, weil sie es dann mehrfach gucken müssen. Und dann, welche waren die anderen? 5, 8 und 9, kann das sein? Genau, das waren so die mit dem größten Ausschlag. Also 5, ganz klar, wirklich fast komplette Zustimmung. Da wäre die Frage Pop-Questions, das sind eben diese aufpoppenden Fragen. Appearing during the interactive video in H5P increased my alert and helped keep my full attention on the video, especially since I could not control the playback path. So, also, ja, große Zustimmung, dass die Fragen dabei helfen, eben bei der Sache zu bleiben und nicht irgendwie abzudriften. Ist jetzt aber auch nicht neu. Also da gab es auch andere Sachen schon zu H5P, wo das rauskam, das weiß ich. Also ist halt einfach so ein Punkt. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Da muss man auch nicht H5P nehmen. Da kann man, wie hieß das, was wir früher schon benutzt haben? Kapira?
Kapira, ja.
Genau, derselbe Effekt. Also man braucht halt nur irgendwas, dass man halt nicht so, was das ist, ob das Fragen sind oder irgendwas, dass man ein Video nicht nur einfach nur durchguckt, sondern dass man zwischendurch auch nochmal dran erinnert wird. Deshalb, also viele sagen, ja, die Fragen sind ja immer so einfach, die sind halt nicht immer unbedingt dafür da, um Wissen abzufragen oder irgendwie eine Kompetenz festzustellen, sondern nur die Leute bei der Sache zu halten.
Zu gucken, dass du noch wach bist. Ja, wobei ich jetzt, also die Aussage im Sinne von, dass die ist nicht überraschend, du hast ja nicht die Aufgabe, überraschende Forschungsergebnisse zu bringen.
Nein, genau. Ja. Aber kam raus. Und 8 und 9. 8 wäre gewesen, displaying the proper response after each question directs my path of comprehension. Also es kommt gut an, dass man gleich auch die richtige Antwort kriegt. Mhm. Also direkt nach der Frage, kann ich auch verstehen, also direkt schnelles Feedback. Und Q9, die letzte mit dem sehr großen Ausschlag. Oder eine noch, also 6 und 7 sind jetzt auch nicht so viel anders, aber das wäre tatsächlich gewesen, I prefer converting all Moodle lessons into HTML-interactive videos. Mhm. Aber das ist so, aber wäre jetzt die Frage, warum genau, das hätte mich jetzt, also wenn das so sein sollte, also nehmen wir an, da waren jetzt 7000 Leute in diesem Kurs und das ist irgendwie wirklich signifikant, hätte mich interessiert, okay, warum, hätte ich nochmal vielleicht mal nachgefragt.
Warum ja, aber jetzt? Dafür kriegst du halt mit dem Fragebogen nicht gut raus. Gell?
Genau. Naja. Genau. Und im Prinzip, also das Paper ist nicht sonderlich lang, also waren viele Bilder drin und sagen wir mal, für jemanden, der nicht viel Zeit hatte, um ein Paper zu lesen, war es sehr freundlich. Ja, also Zusammenfassung letztlich, H5P ist toll in Verbindung mit Moodle. Mhm. Das Problem, sagen sie auch selber, ist halt nur ein Kurs, ist nicht repräsentativ. Also klar, weil es halt nur dieses Logik-Ding war. Man müsste es ausweiten auf andere Fächer. Vielleicht ist es für andere Themen nicht geeignet, sagen sie selber. Und natürlich diese Schiefe, dass weibliche Geschlecht halt deutlich überrepräsentiert ist, das muss man auch noch hinterfragen. Ja, und was ich mich dann noch frage, ist eben, warum gab es keine Zahlen? Also warum, oder anders, wenn es schon, es ist eigentlich ganz schön gemacht, ne? Das ist halt CC BY und die Fragen stehen drin. Warum stehen hier auch die Daten drin, die sie erhoben haben? Zum Beispiel.
Na, ich habe so ein paar Sachen, wo du jetzt gesagt hast, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Wo ich mich eigentlich auch frage, was haben die Reviewer denn da für einen Job gemacht? Also ich komme jetzt gerade wieder frisch aus dieser Perspektive.
Kann ich
und denke sagen? So, das wird ja immer wichtiger. Ne? Also genau eben um ChatGPT geschriebene Paper zu identifizieren, um zu gucken, ob das sinnvoll ist, überhaupt zu veröffentlichen und in dem Moment zu sagen, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wie viele Leute das jetzt in Summe waren.
Das hat mich echt irritiert, steht nicht drin. Ich weiß nicht, ob es 10 waren, 100 oder 1000.
Ja, und das wäre aber halt eine Sache, wo ich denke, da hat der
schon, wenn ich ganz, den Job nicht wenn ich gemacht. Ganz unmächtig, genau. Dann, ja, die Zahl, also, ja, das ist jetzt vielleicht, ist ja nicht so gängig, aber wenn sie schon so offen sind, mach doch auch die Daten rein, da kann man es nämlich auch mal nachrechnen oder so. Und was mich, also, eigentlich der größte Punkt noch, wenn es mir darum geht, rauszukriegen, wie die Studis das finden, dann mache ich doch nicht nur, also ist ja gut, dass Annahmen drin sind irgendwie, wenn sie schon überlegt haben, ja, wahrscheinlich stört die das, dass die nicht springen können oder so. Mach doch eine ganz offene Frage mit rein. Freitext fällt als Antwort und wertet das aus. Das muss man ja nicht, also klar, jetzt die Frage, wie man das wieder auswertet, könnte man natürlich auch mit richtig schön qualitativer Datenanalyse machen, muss man ja gar nicht. Aber einfach nur, guck mal, Leute, darüber hinaus, über das, was wir uns gedacht haben, fanden die übrigens noch das gut oder das schlecht. Das hätte mich, wenn es um die Meinung der Studis geht, tatsächlich mehr interessiert.
Ja, zumal das klingt ja trotzdem so, als wäre das Paper ja eher so ein Nebenprodukt. Als hättest du jetzt die Evaluation ohnehin machen wollen. Ja, und willst ja wissen, ob das jetzt gut ankommt oder nicht. Und dann hast du es mal noch ein bisschen dahingehend ausgewertet. Erst dann recht willst du ja dann nochmal Freitextantworten haben. Ja. Ne, über das Normale hinaus.
Ja. Also in Summe, also ist erstmal nicht, finde ich nicht tragisch, dass das jetzt kein bahnbrechendes Paper ist oder so. Gerade wenn man seine Lehre bevorsteht, ich habe sowas ja auch mal selber, vielleicht mach doch zum Review doch zum nächsten Mal irgendwie mein altes Paper, wäre vielleicht auch ganz interessant. Oder vielleicht mache ich selber mal, komme ich wahrscheinlich auch selber nicht so gut bei weg.
Ist das vielleicht mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, man nimmt aus den ersten 3 Papern, die man geschrieben hat, eins. Ah, ja.
Irgendwie sowas, komme ich wahrscheinlich auch nicht so gut bei weg. Naja, aber wie gesagt, hätte ich ja nicht erwartet, dass da jetzt generell, dass sie sagen, hey, H5P ist der geilste Scheiß überhaupt oder nimmt nur Moodle, das ist viel besser als man braucht gar keine H5P. Dass das nicht rauskommt, ist irgendwie klar, aber ja, bei so Sachen wie, ja, okay, warum, keine offene Frage, warum steht da nicht, wie viele Leute das in Summe waren? Ja, weiß nicht.
Ja, seltsam. Vor allem, weil ja offenbar, also die Grafik, die du reingebracht hast, da ist ja schon mal Arbeit reingeflossen. Das ist nicht einfach nur, wir haben hier 3 Balkendiagramme.
Ja.
No. Ja.
Ja, und das war das Paper, also kurz und schmerzlos. Ja, ich finde, was gut war, dass ich da werde ich wahrscheinlich auch bei Gelegenheit nochmal graben, ist, dass echt viele Quellen zum Thema H5P benutzt wurden. Also die habe ich selber alle nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste gar nicht, dass da so viel passiert. Also zu Moodle, also jetzt nicht losgelöst von H5P, wahrscheinlich zu Moodle auch und ich weiß es alles gar nicht. Wahrscheinlich gibt es da 100.000 Studien. Aber nämlich von mir ist auch, was weiß ich, It's Learning oder was es nicht noch alles geben mag, Stutt IP.
Ja, bestimmt. Kann man sich da nochmal stärker reinlesen, ja? Ja. Weil also diese Rückführung in dieses TAM-Modell, das, also ich habe das auch mal für ein Projekt angewendet und da stärker durchdrungen und spannend zu sehen, dass das noch gemacht wird. Also dass das, ich meine, es wirkt auch stabil, warum soll das nicht machen?
Ja, eben, genau.
Ja. Schön, schön.
Mhm.
So, schön gelernt, habe ich das Paper genannt, was ich gelesen habe, beziehungsweise Paper ist es nicht, da kommen wir gleich hin. Weißt du, wofür LXD steht?
LXD. Lügst? Nee, weiß ich nicht.
Lügst.
Du lügst. Du lügst doch.
Ja, nee. Es ist auch kein Smiley mit zusammengekniffenen Augen und einer Elvis-Tolle. Das könnte man auch noch nehmen, wenn es rum ist. LXD steht für Learning Experience Design.
Aha. Hast du
schon mal gehört?
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Weißt du, was ist?
Das ist wahrscheinlich die Fachrichtung, die sich damit beschäftigt, wie ich Lehrerlebnisse gestalten kann, damit das gut funktioniert.
Genau, so ähnlich. Und weil ich das auch nicht wusste, habe ich ein Paper dazu gelesen.
Also wie UX-Design
genau,
in der Technikwelt.
Es ist ganz nah dran. Also LXD steht für Learning Experience Design. Und was ich gelesen habe, nannte sich Learning Experience Design zur Gestaltung von technologiegeschützten Lernerfahrungen mit Methoden der Designentwicklung. Von Jacqueline Kirchner, Eva Maria Burger, Martin Ebner und Sandra Schön.
Mhm.
Haben wir schon öfter gehabt. Also ich meine, ich gucke ja auch, von wenig Sachen lese, die machen ja auch MOOCs, OER und Sachen, die in unsere Richtung gehen. Deswegen bin ich da öfter dran. Und rausgekommen ist es in Karl Wilbers und A. Hohenstein, haben es herausgegeben, das Handbuch E-Learning. Kennst du das?
Das Handbuch E-Learning.
Handbuch E-Learning, Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis, Strategien, Instrumente, Fallstudien, Band 93, ERG-Punkt-Lieferung, ergänzende Lieferung, Seite Nummer 4.78.
Ich wollte gerade, ob ich das kenne. Stimmt, aber.
Also, es ist halt ein Handbuch.
Ist das, ist das so ein Ordner mit so Austauschseiten?
Ja, genau.
Ja, okay, dann habe ich das doch schon mal gesehen.
Genau, also wenn man das in Druck hat, dann ist es so ein Ordner mit Ringbuch und wo man dann die einzelnen Kapitel noch reinlegt, weil die mal immer so sukzessive erscheinen, immer wenn ein neues Thema kommt.
Ja, und überarbeitet. Und dann kriegt man so ein Packen mit Seiten, dann steht da drin, bitte nimm Seite 12 raus und setze sie durch dieses Ding und durch neue Seite 12. Ja, das kenne ich.
Genau, also es ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Also wenn man schon Sachen noch ausdrucken muss und die aber aktuell halten will, dann ist das, glaube ich, so die Form, wie man es eigentlich machen müsste.
Ja.
Hat auch, nach meinem Dafürhalten, auch so ein Design, das würde ich relativ gut wiedererkennen. Also von der Schriftart, und dann gibt es immer so einen grauen Kasten und an der Seite stehen so Zwischenüberschriften. Da gab es relativ viel und ich habe auch relativ viel davon gelesen. Also da jetzt die Einschränkung ist, ist jetzt kein Forschungspaper, was ich gelesen habe, sondern es ist ein Stück von einem Handbuch. Also das, was einem ja, ich sag mal, so ein Stück weit Grundwissen vermitteln möchte. Und das habe ich getan und würde hier mal destilliert erzählen, was ich über Learning Experience Design gelernt habe.
Ja, bitte.
Und wer sich das stärker angucken will, kann dann auch in den Beitrag reinschauen. Der ist offen verfügbar, ich glaube, aber nicht frei lizenziert. Nee. So. Was mich gewundert hat, der Begriff wird schon länger verwendet. Mach mal einen Tipp. Seit wann?
Der Begriff?
Learning Experience Design.
Ach, wahrscheinlich ist das so ein Ding, das es seit 20 Jahren schon gibt.
1975 haben die rausgekramt.
Okay.
Das ist schon, also länger als 20 Jahre.
Aber noch nicht das Kürzel LXD, oder?
Weiß ich nicht.
Das ist doch so ein neumodischer Kram.
Ja. Also älter als ich und als du, weiß ich gar nicht.
Bitte, so. Natürlich älter als ich.
So, genau. Und als Arbeitsdefinition haben sie festgehalten, Learning Experience Design, kurz LXD, wird die Gestaltung von Lernerfahrungen, bei denen auch Technologien eingesetzt werden, mit Hilfe von Design, Wissen und Methoden verstanden.
Mhm.
Also ich gestalte Lernerfahrungen mit Design, Wissen und Methoden. Ziel ist halt, das Lernen in positive und spannende Erfahrungen für die Lernerinnen zu gestalten oder zu erreichen. Und es sollen halt spezifische Design, Wissen und Methoden kombiniert werden mit den Wissen und Erfahrung aus Bereich von methodisch-didaktischer Gestaltung und Lernerfahrung. Also so ein typisches interdisziplinäres Ding.
Mhm. Aber das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was also UX-Design auch ist.
Genau.
Also da geht es ja auch um die visuelle oder künstlerische Gestaltung, aber natürlich nicht nur, also nicht nur, also Design, sondern eben das methodische wäre ja auch okay, wäre ein bisschen Psychologie, wie funktioniert denn, also wie leite ich denn Nutzer über eine Seite oder sowas?
Genau, Psychologie und Philosophie ist auch ein Stück weit mit drin. Und ich muss auch sagen, so letztendlich ist ja Learning Experience Design auch ein Stück weit, also User Experience Design kommt später auch nochmal, nur dass User Experience Design, glaube ich, noch größer ist. Also das ist nicht nur auf Lernen festgelegt.
Genau. Ja, bei Philosophie, weiß ich nicht, ob das da drin ist. Vielleicht eine Schnittmenge irgendwo, aber komplett weiß ich nicht.
Genau, also so letztendlich haben sie gemeint, so die DesignerInnen haben eben das Feld Lernen und Lehren als Einsatzgebiet entdeckt und nehmen dann ihre Methoden, Prinzipien und ihr Wissen mit und verbessern es dort. So. Wie auch beim Industrial Design stehen aber weiterhin die funktionellen Gesichtspunkte vor den ästhetischen. Also es geht nicht nur einfach darum, dass es schön aussieht und dann aber beschissen zu bedienen ist, sondern es ist schon so, dass das Wichtigste ist, dass es läuft. Und dann gucken wir mal, was man dann noch sonst noch machen kann.
Ja.
Das haben auch.
Ich lerne gerade noch andere Sachen. Das ist ein Merkmal vom Industrial Design.
Wer so meine? Also sie haben es als Beispiel
nicht genannt. Ich weiß das nicht. Ich kenne den Begriff nur von Möbeln.
Ja, also das Wichtigste ist, dass der Stuhl erstmal steht.
Okay.
Wenn ich umfällt, wenn ich kippe. Also gutes Industrial Design. Es gibt ja auch schlechtes Industrial Design.
Ja, das gibt es natürlich auch, klar.
Form follows function. Aha. Ja. Genau. Sie haben auch drei Beispiele so genannt. Also es gab halt so, ich glaube so ein Programm, da sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden, Korruption und Betrug zu erkennen. Und das war halt nicht einfach nur so eine weiter Klickfelderbildung, sondern eher so ein so eine Story, so Videos und so Actionfilmartige Sequenzen. Oder bei der Allianz, dieser Versicherungsgesellschaft, gab es wohl mal eine Umstellung im IT-Bereich auf, weiß ich gar nicht mehr, auf bestimmte, also bestimmte Art zu programmieren, ich weiß nicht mehr. Um diese Leute zu schulen, haben die Flugtickets verschickt, also Flugdesign, und haben dann die Lobby, die Eingangshalle von diesem Allianzgebäude umgebaut in so eine Art Eingangshalle, wo die Leute eingecheckt haben und die Expertinnen auf dem Gebiet, die waren dann die ReiseführerInnen und also so ein kleines Erlebnis wirklich draus gemacht, so dass sie dann immer sagen können, was ist denn auch damals, wo haben das gemacht? Also quasi so zusammengebaut und die Autorinnen haben eben auch die MOOC-Map, also die haben eine MOOC-Map erstellt, wenn sie Autorenschulungen machen für die Plattform eMorgs, die der Österreicher hat. Dann haben die so eine MOOC-Map, so eine Landkarte, so eine Karte, wo dann steht, zuerst machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, und dann kriegen sie das schön ausgedruckt, dann kriegen sie einen Stift dazu und dann können sie es so eintragen. Ja. Was sind denn so die Grundlagen von Design, die da so reingebracht werden? Wichtig ist, dass die Wahrnehmung gestaltet wird. Man kennt das so von Gestaltgesetzen, ne? Also Gesetz der Nähe, Gesetz der Ähnlichkeit. Man entscheidet sich nach Medien und Formaten, also habe ich eine bestimmte Grundfläche als Rahmen, habe ich ein Printprodukt, brauche ich einen Satzspiegel, solche Sachen Typografie muss man entscheiden, zuerst die Lesbarkeit, maximal zwei Schriftarten und sowas. Man entwickelt Farbkonzepte, das ist nicht einfach so hier ein Blau, ein Rot und dann beißt sich das total. Man muss gucken, dass die Bilder ordentlich aussehen, dass sie einen Alternativtext haben, dass man Gestaltungsraster hat und so weiter und so fort.
Ja.
Und man bedient sich eben auch aus weiteren Grundsätzen. Und da ist eben auch das User Experience Design, also die verwandten Bereiche angekommen, Human-Centered Design, User Experience Design, Interaction Design und Usability Heuristiken. Was in der Beschreibung für mich immer alles sehr ähnlich klang, aber es wird feine Unterschiede geben, wenn man sich näher reinarbeitet, die dann das Ganze noch stärker auseinandernehmen oder wo das eine ein Teil vom anderen ist. Also beim Human Centered Design geht es halt darum, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, okay, ich will jetzt eben, dass der da gut durchkommt. Die User Experience Design macht letztendlich das Gleiche, konzentriert sich aber vor allem auf diese Schnittstellen zwischen dem User und der Organisation, also nicht nur dem User und dem Produkt, sondern auch der Organisation, wenn man viel in der Markenentwicklung und sowas. Interaction Design Usability Heuristiken gehen eben davon aus, was welche Annahmen und welche Informationen braucht denn so ein Nutzer, um damit umgehen zu können. Ja, sie haben auch betont, dass Kreativität super wichtig ist und dass aber auch die Gegenseite wichtig ist. Also nicht nur, dass die Designerin ihre Methoden und Werkzeuge mitbringen in den Gestaltungsprozess von Lernprozessen, sondern dass die dann natürlich auch wissen müssen, was denn so bei Technologien um technologiegeschütztes Lernen und Lernen so überhaupt geht. Mhm. Na, also so ein Stück weit Didaktik kennen, Instructional Design oder mit Leuten zusammengesetzt werden, die genau das kennen. Na, also Vorwissen aktivieren, Lernziele verdeutlichen, diese ganzen Sachen, die wir bei der Gestaltung von Lernangeboten dabei haben. Sie haben da auch nochmal zusammengeführt, dass ja didaktische Gestaltung im deutschsprachigen Raum nicht einheitlich sei, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das irgendwo anders einheitlich ist.
Ich glaube nicht.
Dass aber oft über das ADDIE-Modell oft das ADDIE-Modell referiert wird. Was ist das ADDIE-Modell?
Das weiß ich nicht.
Ja. Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung und Evaluation. Mhm. Jeweils die englischsprachigen Begriffe. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Entwicklungskreislauf. Ja. Gut. Dann haben sie gesagt, okay, wie läuft denn jetzt so ein Learning Experience Design Prozess ab? Ja. Was muss ich denn machen? So, die einzelnen Schritte ist, muss ich zunächst ein Stück weit einfühlen in die Lernenden. Ja, also mhm. Wer sind die, was für Lernergebnisse sollen rauskommen, wo kommen die her? Dann werden Ideen entwickelt. Und zwar, wie in Designprojekten häufig üblich, ohne große Kritik und wie heißt es denn, so Feedback und Auseinandernehmen, ne, sondern mhm. ganz viele Hauptsache ganz viele Ideen.
Ja.
Dann werden einige Ideen, eben nachdem dann das Feedback und die Synthese passiert, werden dann ausgearbeitet zu einem Konzept. Der Prozess heißt, Schritt heißt dann Design und User Experience. Und dann wird das Ganze experimentell evaluiert. Man baut dann halt einen Prototyp. Das kann entweder ein Papierprototyp sein, es kann ein Klickprototyp sein, es kann schon relativ weit sein. Aus dem Konzept. Und nachdem man das eingesetzt hat bei einer Testgruppe, passt man das Ganze an. Und normalerweise ist es so, dass das Ganze mehrere Iterationsstufen läuft. Und wir wissen, das hat so viele Iterationsstufen, bis das Projekt oder das Geld alle ist. Also die Zeit zu Ende oder das Geld alle ist. Wichtig ist da eben auch eine gute Fehler- und Feedback-Kultur zu haben und in Anpassung keine Fehler zu sehen, sondern Lernchancen und neu gewonnene Perspektiven. Mhm. Wie so schön im Paper stand. Für mich klingt das so total normal und üblich, aber ich hatte auch schon Runden, wo ich gesagt habe, das muss noch geändert werden, das. Und die Leute haben gedacht, dass ich total unzufrieden mit dem Produkt war. War ich aber gar nicht. Ich habe nur Sachen gefunden, die man besser machen konnte. Genau, wenn man jetzt so verschiedene Methoden und Werkzeuge da reinbringen könnte, dann sind das Sachen, die wir eigentlich auch ganz gut kennen. Einerseits Prototyping, ne? Prototype erstellen, testen, Usability-Tests auf verschiedene Arten bringen, Think-Aloud-Methoden, also Leute vor das System setzen, laut mitsprechen lassen, was sie tun,
ja.
Möglichst sogar zu zweit davor setzen, damit sie sagen können, oh, das hätte ich jetzt anders gemacht. Und dabei beobachten. Und Personas, das ist ja eine Sache, mit der wir eigentlich auch sehr gerne arbeiten. Du weißt auch, was Personas sind, stimmt's?
Ja, das sind...
Erklär's doch mal für die Leute, wir sind ein
bisschen... wenn man ein Produkt hat oder irgendwas, was man unter die Leute bringt, weil überlegt man sich mal, wer ist denn wohl in der Zielgruppe drin und überlegt sich dann eben fiktive, konkrete Persönlichkeiten. Also ich könnte mir sagen, ich will ein Fahrrad verkaufen und dann weiß ich Knut. Knut ist 27, hat 3 Kinder schon, jung bekommen und ist, was weiß ich, ist Handwerker und macht dies und das und dann überlegt man sich halt wohl, wie die Person wirklich drauf ist und was sie braucht, um aus deren Sicht halt, um ihre Sicht zu schlüpfen und von da aus dann das eigene Produkt zu beurteilen.
Genau. Genau. Und das ist dann immer wichtig, dann zu sagen, okay, bei der Besprechung von den Konzepten, dass dann immer irgendjemand sagt so, ja, aber Knut würde jetzt hier das und das sagen. Ne? Also dann die Person ranzuholen. Und wichtig ist dann immer, möglichst viele Aspekte abzubilden und nicht, Knut ist gut, ne? Weil der so, ja, Knut ist gut. weil er jetzt schon, ich sag mal, so ein Extremfall ist mit, ich habe viele Kinder und bin Handwerker und muss ja vielleicht viele Sachen durch die Gegend schaffen, ne, und will aber eigentlich, das widerspricht ja irgendwie Fahrrad. Das ist irgendwie jetzt schon ein Sonder, genau, der braucht jetzt ein Lastenrad, das ist jetzt so ein Sonderfall, ne, und da ist möglichst lieber 3 Sonderfälle zu kreieren als einen Durchschnittsmenschen.
Ja.
Genau, sowas halt. Und sich da reinzudenken. Ja. Und um dieses Lehrbuchkapitel noch rund zu machen, haben sie dann den Prozess beschrieben, als die die Plattform eMorgs umgestellt haben, umgestaltet haben.
Mhm.
Na, also sie haben halt gesagt, sie haben damals ein Team auserkoren, was das machen soll, haben versucht, das fachbereichsmäßig divers aufzustellen. Die sollten Anregungen sammeln und also sich auf so einen Workshop, auf so einen dreistündigen Workshop vorbereiten, sollten Anregungen sammeln und sollten einen kurzen Elevator-Pitch vorbereiten. Was jetzt ganz wichtig ist, was in der nächsten Version anders sein soll.
Mhm.
Die haben einen dreistündigen Workshop dann gemacht, der wurde von zwei Designerinnen moderiert. Da haben sie zuerst ihre Ideen präsentiert, haben auch Best and Worst Practices vorgestellt, also haben sich andere Sachen angeguckt, haben gesagt, also so darf es auf gar keinen Fall aussehen, was ich eigentlich eine witzige Methode finde. und hatten dann zwei Skizzenrunden, jeweils so 5 Minuten, Entschuldigung, wo sie dann 5 Minuten Zeit hatten und ein grobes Kursdesign aufbauen sollten, aufmalen sollten, was ich auch cool fand, weil dann so, also nicht nach dem Motto, versuch gar nicht erst irgendwie schön zu malen,
mhm,
sondern malt halt fix mal rein, was alles drin sein muss. Und wir verzichten direkt drauf, um was euch alles nicht einfällt und sondern damit kommen wirklich die wichtigsten Sachen raus. Ja, das Ganze wurde nochmal verfeinert und vorgestellt und nach der zweiten Skizzenrunde wurde Feedback dazu gegeben, die Machbarkeit bewertet. Na, also es gibt ja Sachen, die kann man sich ausdenken, aber die sind dann ja wirklich ganz schlecht umsetzbar. Und da die ersten Prototypen schon relativ harmonisch waren, haben sie gesagt, okay, da können wir jetzt schon Elemente für ein neues Kursformat identifizieren, haben aus den Papierprototypen richtige Prototypen umgesetzt, ich nehme an, so zumindest Klick-Prototypen, diskutiert und dann Usability-Tests drüber gejagt. Ja, und so ist dann irgendwann das neue eMorgs-Design dann offenbar entstanden. Eine zweite Sache, die jetzt ein bisschen weggeht vom elektronischen selber her, ist die Tell-Education-Sammelmappe. Also Tell, T-E-L, Technology Enhanced Learning und dann wie Education. Und zwar gibt es eine Weiterbildung für Lehrende an der TU Graz, also hochschuldidaktische Weiterbildung.
Aha.
Und die haben gesagt, wir wollten gerne die Lehrenden mit Informationen zu verschiedenen Konzepten, Werkzeuge, Umsetzungen versorgen. Also was Klassisches wie, was ist eigentlich Flipped Classroom? Ja, so. Kurze, knackige Informationen. Und sie wollten, dass die Lehrenden das wahrnehmen, dass sie es wertschätzen, dass es Aufmerksamkeit auf sich zieht. Entschuldigung, Schluck trinken hier. Und haben dann so eine Art Ringmappe zum Sammeln von Beiträgen erstellt, wo man eben diese Beiträge, die gab es auch auf der Webseite, konnte man es dort haben, aber man konnte eben auch diese gedruckten Versionen hinstellen, es wurden Aktualisierungen möglich, hat das Ganze hochwertig gestaltet und hat das an bestimmte Personen verteilt. Und zwar nicht an alle. Also es konnte nicht jeder einfach so bestellen, sondern es wurde erstmal nur an so ausgewählte Personen verteilt und irgendwie zu besonderen Anlässen. Da hatte man auch dann so irgendwie den Namen der Personen Acrylgras graviert und da vorne reingeheftet oder so. Also wirklich so sowas, was man sich schön gerne hinstellt.
Mhm.
Hat das Ganze auch so mit so, es ging nach Reitern, also irgendwie 5 Hauptkategorien, Farbschema gebaut, Vorlage für die Beiträge, irgendwie Sticker, die man draufkleben konnte und ja, wie gesagt, das Ganze gab es auch noch online und haben sich da halt wirklich Mühe gemacht, damit das Ding halt wirklich in der Mitte steht und ich sag mal, jede Kollegin oder Kollege, der vorbeikommt, sagt, oh, was ist denn das, und es in die Hand nimmt und sich anschaut, was ja sonst mit einem ganz stinknormalen Buch oder einem Journal nicht passiert. Ja, sie haben auch noch drin das Studierenden-Dashboard der TU Graz, das will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, da haben sie halt den Studierenden eingeladen und gefragt. Also da haben sie 3 Möglichkeiten genannt, die dann wirklich dieses Learning Experience Design hervorheben, was ist halt der Unterschied zu, eine Person setzt sich hin, kaut ein bisschen auf den Bleistift rein und rum und macht dann halt die Sachen, die ihr einfallen, dass halt da wirklich schönere Sachen rauskommen. Gut. Was sind denn so die Herausforderungen bei der Etablierung von Learning Experience Design? Das eine ist, dass es Unschärfen gibt und Missverständnisse. Ne? Also es gibt halt didaktisches Design, Instructional Design, Medium Design, Graphic Design. Die haben alle irgendwie ein unterschiedliches Verständnis, unterschiedliche Erwartungen. Da denkt man, ach, da kommen Designer, ja, die haben wir letztes Jahr schon gehabt, dann sind andere. Da muss man halt ein Stück weit dann gucken, dass es wirklich interdisziplinär Leute sind, die unterschiedliche Erwartungen haben. Genau, diese interdisziplinäre Kommunikation muss auch erst etabliert werden, muss halt gucken, was sind denn jetzt meine Positionen, was sind meine Grenzen und Schwächen? Das hatten sie auch genannt bei dieser, bei dem Redesign, Entschuldigung, von Imorx, haben sie auch festgestellt, dass die Designer sich da zwar tolle Sachen einfallen lassen haben und die Technikleute haben gesagt, ja klar, können wir das bauen. Haben das auch gemacht, haben dann aber zum Teil in den Kern eingegriffen von Moodle. Mussten es darunter raus und dann haben sie gesagt, ach, das war jetzt aber eigentlich nicht so gut. Wir machen jetzt so eine keine Core-Änderung-Policy. Also nicht alles, was die sich ausdenken, muss dann schon nochmal gegen geprüft werden. Ja. Und dass es natürlich noch weiterhin Forschungsbedarf gibt. Ne? Also es gibt ganz viel schon in der Praxis, aber dass irgendwie die Evidenzen für die Wirksamkeit sind bisher nur anekdotisch, wie sie so schön geschrieben haben. Also alle haben das schon erlebt und fanden das gut. Aber dass es jetzt wirklich besser wäre als eine andere Zusammenfassung, andere Ansätze, ist halt dann die Frage.
Ja.
Ja. Sie vermuten, dass da jetzt auch noch ein Stück weit bei der Professionalisierung von Learning Experience Design, dass sie zunehmen wird, auch weil Google, Amazon und Co. weiterhin LX-Designer suchen. Ja. Ich habe den Beitrag so gelesen und dachte bei ganz oft so, aha, ja und, soweit bekannt, ja, okay, Dann ist mir aber auch eingefallen, ich hatte bei mir im Studium Medieninformatik studiert, wir hatten auch eine Gestaltungsausbildung dabei. Also wir hatten einen Prof, der hat in Halle an der Burg studiert, Industriedesign, und der hat bei uns Grundlagen der Gestaltung und sowas halt gelehrt. Das heißt, ich hatte Glück. Also dass da viele Sachen hier wie sowas wie, ja, also Gestaltungsgrundsätze, die habe ich auch, die kann ich auch, ja, aber es ist halt ein Stück weit dran und das stimmt schon, also oft sind halt bei so Entwicklungen eben nur in Anführungszeichen Softwareentwicklung und Medienpädagogik involviert. Passt noch Glück, wenn überhaupt beide Perspektiven drin sind. Und da jetzt zu sagen, okay, ich will auch noch was machen, was schön ist, ist nochmal eine andere Perspektive.
Ja, es ist ja wirklich immer die Frage an Hochschulen, wer das nachher macht. Nee, ich denke jetzt an Hochschulen, aber klar wissen die Häkchen auch alle, dass man das noch schick machen müsste und so gestalten müsste und so weiter und so fort. Aber die Frage ist mal, wer das macht. Also wird ja so vom, nehmen wir so die typischen Leute, die ich kenne, so die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Profs, die müssen ja irgendwie alles selber machen. Das heißt, die müssten das ja, also das ganze Feld der Learning Experience und des Learning Experience Designs auch nochmal irgendwie lernen und aufrollen. Das wird sich unglaublich viel Arbeit. Andersrum wäre natürlich toll, wenn man Leute auch an Hochschulen, du sagst Amazon, Google und so suchen, die, wenn in Hochschulen solche Leute eingestellt werden würden, aber da fehlt ja häufig dann einfach vielleicht manchmal auch der Sinn dafür, für den Bedarf oder einfach das Geld. Also deshalb wäre dann so die spannende Frage, wer das dann macht. Und ist es dann, wie läuft es dann? Läuft es dann in der Kooperation mit den Lehrenden? Ist es eine Dienstleistung, wo man gesagt kriegt, wir brauchen sowas, mach mal was? Oder?
Mach mal schön.
Ja, genau, so ungefähr.
Ja, genau. Das hat unser Design-Prof hat das auch immer erzählt, so, dass man eben, dass das Gestaltung halt mehr ist als mach mal schön am Ende. Ja, dass die Leute möglichst von Anfang an dabei sind.
Ja.
Das ist schon richtig, dass die Kreativität da auch da am Anfang reinfließen kann. Ja, also ich glaube auch, also im Hochschulalltag wird es wohl sein, dass du entweder Glück hast oder Pech mit den Lehrenden, ob die ein Händchen dafür haben oder nicht. Ja, also brauche ich gar nicht, also von dem Beitrag aus gar nicht so weit gucken, wenn man sich die Slides und Produkte anguckt, die Sandra Schön so hervorbringt. Ja, die hat ja so einen kleinen süßen Comic-Stil und auch so eine Handschrift dabei, wo ich sage, der gefällt mir sehr und der macht schon, wenn du es aufmachst, lächelst du schon. Ne? Und das ist halt viel wert. Aber das kann nicht jede und jeder leisten. Und manchmal sind so sauber gestaltete Latex-Beamer-Slides auch einfach viel wert. Ja, also ja. Das will ich jetzt gar nicht absprechen. Und man kann ja das Ziel auf viele Arten erreichen, aber wenn wir halt so Sachen machen, wo wir sagen, ja, wir bauen Plattformen oder sowas, sollten wir halt öfter dran denken, also, ja, das auch wieder reinzunehmen oder gerade wenn wir Projekte ausschreiben und sagen, okay, das wäre jetzt mein Projekt, da bräuchten wir was. Ja. Ansonsten, der Beitrag ist eigentlich ganz gut geschrieben. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwer zu fassen, also wo es dann noch um diese verschiedenen Teildisziplinen ging. Ich habe das jetzt auch im Großen und Ganzen übersprungen. Da kann man sich noch stärker reinlesen. Ist aber vor allem deswegen auch eine gute Literaturressource, wenn man irgendwie mal einen Beitrag dazu hat und muss dann mehr lesen. Da stehen ganz viele Quellen drin, die da richtig gut sind. Mhm. Und meine Erkenntnis ist noch, dass ich Lehrbuchbeiträge nicht leichter lesen als Forschungsbeiträge.
Ja, das glaube ich.
Ich habe das gelesen, war auch ein längerer Beitrag, von irgendwie 30 Seiten oder so. Aber ich war vielleicht auch das Problem, dass ich einerseits den Beitrag lesen wollte und andererseits schon im Hinterkopf hatte, dass ich es für den Podcast hier nehmen wollte. Mhm. Man mit Forschungsbeiträgen ja wirklich immer ein bisschen ein anderes Muster hat. Und wenn man das versucht, da irgendwie drauf abzubilden, das funktioniert überhaupt nicht. Ja.
Ja.
Aber ja, von daher, das ist Learning Experience Design.
Okay.
Man hat auch eine ganze Menge an Wörtern wiederbekommen oder sich erinnert gefühlt, die man auch nutzen kann in Gesprächen und wenn man drüber redet. Das fehlt ja manchmal auch.
Ja.
Gut.
Fein, fein.
Schön, schön. Kommen wir zur Fundgruppe.
Dann leg mal los.
Wir haben Sachen gefunden. Ich habe eine Sache gefunden. Ich habe noch einen Blogbeitrag dazu gehabt, aber den habe ich nicht wiedergefunden. Ein Tool, das heißt Declutter. Installierst du auf deinen Desktop-Rechner und kannst Regeln hinterlegen, wie der Dateien sortiert.
Was heißt Desktop-Rechner?
Dein nicht mobiles Device, also doch, Laptop ist auch ein mobiles Device, warte mal, Sachen, die mit einem Betriebssystem laufen, wo nicht Mobile dahinter steht. Ich weiß, es ist sehr krass dadurch. Ich habe es auf meinen Laptop installiert.
Okay.
Ich meinte nicht Desktop-Rechner, ich meinte einfach nicht ein Smartphone, nicht ein Tablet.
Aber du redest von Windows, oder?
Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, ich habe es auf Windows installiert. Ich habe gar nicht geguckt, welche weiteren.
Das war das, hätte ich besser fragen wollen.
Themen oder das sind, genau, ich habe es bei Windows installiert. Genau, es ist auch scheinbar Windows.
Ist ja wurscht, aber.
Genau.
Und das ist halt, das also?
Es ist ein Tool, womit du halt deine Dateien aufräumen kannst, indem du Regeln hinterlegst. Ich habe jetzt mal angefangen und habe zum Beispiel gesagt, okay, sortiere mir doch mal meinen Download-Bereich. Wenn Bilder älter sind als 10 Tage, dann pack mir die doch mal in einen Ordner, der Images heißt. Mhm. Dann pack ich den irgendwann mal durch. Und wenn da Access drin sind das irgendwie Installs. Dann packst du mir in einen Ordner, der heißt Installs. So. Und wenn man sich das sogar noch weiter angewöhnen würde. Also wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause in der privaten Dokumentenmanagement, wir haben eine Inbox in der Dropbox und derjenige, der gerade denkt, oh, ich habe mal 3 Sekunden Zeit, der nimmt den Stapel von dem, das muss man einscannen, Fach, scannt Dokumente ein und dann kommen die in diese Inbox. Und entweder man sortiert die selber weiter oder sagt, okay, du musst mal gucken, ich habe auch von dir so Sachen eingescannt. Mhm. Wenn man jetzt sich noch auf eine Nomenklatur einigen könnte und sagen könnte, alles, was jetzt Steuererklärung heißt, dann nennen wir auch Steuererklärung. Dann wäre das sogar noch ein richtig krasses, mächtiges Tool. Aber ich habe jetzt erstmal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ja. Dann die nächste Sache, die habe ich, glaube ich, wiedergefunden. Also zumindest habe ich die jemanden geschickt und dachte, wow, das ist voll cool. Und die hat gesagt, es kann sein, dass du mir das schon mal geschickt hast. Damit ist das vielleicht nicht wieder passiert, sage ich es jetzt einfach mal hier rein. Dann fällt mir auf, oh, das habe ich schon mal genannt. LeaScript, kennst du das?
Nee.
LeaScript ist ein wieder Frage. Ich sage einfach mal Tool, das stimmt fürs meiste. Was dir aus Markdown strukturierten Dateien Kurse baut.
Aha.
Also andersrum, du kannst Kurse in Markdown-Syntax schreiben. Kurse heißt dabei, also erstmal mindestens, du hast halt mehrere Seiten. Ja, und das nimmst aus den Überschriften von Markdown, also du sagst halt, okay, Grundlagen, machst eine Überschrift, dann schreibst du Sachen drunter und dann machst du dann Hauptteil, schreibst du Sachen drunter. Und indem du so hinschreibst, baut dir LeaScript daraus einen Kurs. Also halt so ein Menü an der Seite und da hast du dann Grundlagen, eine Seite und dann kannst du als nächstes ganz ein Hauptteil. Und das Ding ist aber irgendwie ziemlich mächtig. Also mal abgesehen davon, dass du einfach nur dann diese den Link auf die Markdown-Datei in LeaScript eingibst und der baut es dir quasi on the fly. Habe ich dort auch schon Sachen gesehen, dass du dort Programmcode einfügen und ausführen kannst.
Mhm.
Dass du quasi sagen kannst, so, ich habe jetzt hier einen Programmcode, da könnt ihr auch drin rumschreiben und dann könnt ihr das mal ausführen und reinpacken. Also ich habe dir ja drunter auch schon mal ein Beispiel Datei reingepackt. Ne? Also das ist eine Markdown-Datei, die liegt halt auf GitHub. Ich
mal direkt noch einen Link dazu, ist nämlich ein Bitmark.
Okay. Genau, und die gibst du einfach nur bei LeaScript ein und schon hast du einen Kurs, der sich aus dieser Markdown-Datei generiert und in dem auch sowas drin ist wie, nehmen wir an, wir haben ein Arduino-Beispielprogramm, dann ist das Beispielprogramm da drin. Mhm. Und dann kann man dieses Beispielprogramm ausführen. Und dann kann man Sachen ändern und dann hat man eine andere Ausgabe unten drunter.
Okay. Ja.
Also ist so ein Ding, was ich so cool fand, dass ich gesagt habe, das muss ich mir jetzt auch mal.
Genau, dann werfe ich halt Bitmark in den Ring. Das ist eine Organisation in Österreich. Und ich glaube, das ist dann ziemlich das Gleiche. Also du kannst halt Inhalte, also nehmen wir an, wie Lückentext quasi erstellen. Da gibt es dann halt wie ein Markdown. Also du kannst quasi auch Markdown schreiben und hast dann bestimmte extra Auszeichner für einen Lückentext zum Beispiel. Und dann, du kannst halt in deine Texte ganz einfach auch Lückentext einbauen. Es gibt eben für diverse andere Sachen auch eben nicht nur Lückentexte.
Mhm.
Dann hast du quasi, also das kann dann halt, weil es halt Markdown ist und so easy peasy, kannst du halt auch in verschiedene Ausgabeformate ganz einfach konvertiert werden, also sei es ein PDF oder online irgendwas oder.
Hm. Ah, okay. Ich sehe gerade, also es gibt so ein kleines Video, was das so.
Ja, genau.
Wo man sich angucken kann, wie man sowas ausschreibt. Ah, okay. Das sieht so ein bisschen aus wie H5P selber tippen.
Ja, so ungefähr ohne den grafischen Editor. Das ist natürlich dadurch auch flexibler an einigen Stellen. Klar, für einige wieder, ist das umständlich?
Ja, es ist schon ein bisschen. Es hat den,
genau, so den Nerd-Level 1 zu. Über die Schiene kenne ich die auch tatsächlich.
Schicke.
Ja.
Ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, ich packe noch ein paar Podcasts in die Fundgrube, weil ich, also
immer
ich
gut, grad, immer gut.
Ich habe gerade das Problem, ich habe also zu viele Podcasts, ziemlich sicher. Und das ist so ein Schneeballsystem. Und dann hat der eine Podcast, der empfiehlt einen anderen Podcast. Und dann höre ich mich da rein und finde ich den gut, dann höre ich weiter. Und ja. Mal gucken. Ich muss wahrscheinlich mal wieder so Harakiri von der Wiedergabeliste machen. Und die einfach mal alle löschen. Genau. Einerseits die Science Sheroes ist ein Podcast von von Christiane Artig und Rebecca Moltmann. Christiane Artig arbeitet an der TU Chemnitz, aber die habe ich damals nicht gekannt. Das tut mir sehr, sehr leid. ist Science-Podcasterin, Wissenschaftskommunikatorin, wobei ich weiß nicht, ob die jetzt nicht umzieht. Genau, und die interviewen Wissenschaftlerinnen, die in der Regel also Sheroes sind, also so nicht unbedingt Standard-Cis-Männer. Und fragen die, was die so machen. Das ist von letzte Folge ging es um Gesten, na, wo Gesten erforscht werden. Oder Paläontologin war schon sowas halt.
Wie lange ist so eine Folge?
Gute Stunde, würde ich denken.
Okay, ja, das ist okay.
Also das ist nichts, wo ich sage, richtig dolle lang, aber auch nicht eine kürzesten. Nächstes ist eine öffentliche Rundfunkproduktion, Studio Komplex.
Mhm.
Die nehmen sich Themen, die so rumschwirren, ChatGPT, Feminismus, Social Media, Klimawandel und so weiter und bereiten das auf in einer sehr, sehr unterhaltsamen Weise, muss ich sagen. Also sicherlich auch aufwendige Produktionen. Das letzte war irgendwie, da haben sie irgendwie, gab es eine Umfrage oder eine Studie, haben sie rausgefunden, in Ländern, wo der Feminismus vorangeschritten ist, trinken Frauen mehr. Mhm. Und müssen wir jetzt mehr trinken, damit der Feminismus voranschreitet. Also so gerne auf so einer absurden Basis. Also bei ChatGPT hatten sie damals auch gesagt, wir wollen jetzt mal gleich versuchen, ob ChatGPT uns alle arbeitslos machen können und lassen diese Folge hier von ChatGPT skripten. Ne? Mhm. Und unterwegs. Also gefiel mir sehr gut im Stil. Und der dritte Podcast ist Ostkinder 8082. Sind zwei Ossis, eben eine 80 geboren, einer 82 geboren, die jetzt mittlerweile im Westen leben und über naja, so ihre nicht mehr ganz erfahrene Osterfahrungen reden, weil das ja auch irgendwas mit denen gemacht hat. Und neben dem, dass ich es halt auch inhaltlich gerne höre und wir, also alle Ossis wahrscheinlich nicken, wenn es um diesen orangefarbenen Handrührer geht, den irgendwie jeder im Haushalt hatte, haben die auch ein superschönes Konzept, finde ich. Also die machen immer ein Wort, ein Thema, ein Bier. Und dann bringt ein Wort mit und beide machen so Freestyle, was fällt mir dazu ein? Na, sowas wie Zelten gehen. Ne, und dann, oder Kiwi. Ne, so was waren deine ersten Erfahrungen mit einer Kiwi? Oder war der früher in DDR-Zeiten auf Zelten oder so? Das zweite ist ein Thema. Das heißt, einer von beiden hat ein Thema sich angeschaut, auch weiter recherchiert dazu. Und also der andere macht dann trotzdem Freestyle dazu und der andere kann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das war zum Beispiel Kranfahrer, wo es tatsächlich auch um Frauen ging, weil also die meisten Kranfahrer in der DDR waren Frauen. Dann das Bier, da trinken sie ein Bier aus irgendeinem ostdeutschen Ort und in der Kategorie geht es aber auch viel um diesen Ort. Also die gucken dann, was ist dieser Ort, wo ist der, was macht der so, was gibt's da Besonderes zu erfahren? Ja, da hat neulich hat in einem Ort hat irgendwie mal der älteste Mann Europas oder so gewohnt oder so. Also solche skurrilen Fakten nehmen die sich raus. Es ist sehr schön kurzweilig. Ist auch kein Laber-Podcast, wie sie immer selber betonen. es ist schön. Also höre ich jetzt zwischendurch immer wieder gerne.
Ja, ich habe auch noch einen Podcast zum in die Runde schmeißen. Wobei, also wahrscheinlich ist der voll Mainstream. Den gibt's schon eine ganze Weile. Aber ich bin jetzt erst über MinCorrect auf ihn aufmerksam geworden, habe jetzt in ein paar Episoden reingehört und ich finde ihn großartig. Der Podcast heißt Alles gesagt? Fragezeichen. Ist von Zeit Online. Das machen von Anbeginn der Zeit Christoph Arment und Jochen Wegner. Das sind halt, ich glaube, jeweils die Chef. Warte mal, der eine ist Zeit Online-Chefredakteur, der andere ist Chefredakteur vom Zeitmagazin. Irgendwie sowas in der Ecke. Und man könnte sagen, Laber-Podcast. Also sie haben beiden immer einen Gast. Und sie haben unendlich viele Fragen, wie sie immer betonen. Und der Gast entscheidet auch selber, wann der Podcast vorbei ist. Das heißt, sie haben Fragen können sie ohne Ende. Und der Gast muss immer quasi ein Codewort sagen zu Beginn. Und sobald er das sagt, ist der Podcast auch vorbei. Der hört dann wirklich sofort schlagartig auf. Also er entscheidet, wann Schluss ist. Und also wenn er sagt, wenn eben alles gesagt ist, dann sagt er das Codewort. Fing an, ich glaube, der erste war mit Robert Habeck, den habe ich schon gehört. Christian Lindner war irgendwie, glaube ich, der zweite oder früh dabei, den habe ich gehört. Annalena Baerbock habe ich gehört, Luisa Neubauer habe ich gehört. Also es sind viele Leute, die man kennt und ich habe wahrscheinlich noch so, keine Ahnung, 70, 80 Stunden, die ich hören kann. Denn die sind mehrheitlich relativ lang, die Podcasts. Also Leute nehmen sich wirklich, Herbert Grönemeyer war auch noch dabei, so 4-5 Stunden Zeit. Und also manche länger, manche ein bisschen weniger, aber so lange laufen die. Und es ist echt, ich weiß nicht, der ist toll. Also die essen zwischendurch auch, weil irgendwann haben so eine Wohnung in Berlin irgendwo, die bestellen dann Essen, dann kommt irgendjemand, liefert Essen, dann fangen sie erstmal an zu essen. Und Luisa Neubauer war, jetzt habe ich gerade reingehört, da fing Covid gerade an. Da hatten sie halt ihr vorab schon was geschickt und die haben dann alle zur selben Zeit quasi das Paket aufgemacht, dann das Essen. Und es ist ein toller Podcast. Irgendwie, er ist toll. Jetzt wahrscheinlich Mainstream, wahrscheinlich kennt ihn jeder und ich kannte ihn bis jetzt noch nicht, aber ich finde den toll.
Also er war auch relativ lange mit in diesen, also wenn ich hier bei AntennaPod neuen Podcast hinzufügen will, dann hat er immer irgendwie so einen Charts.
Okay, also ich sage, er ist irgendwie Mainstream, aber
da ist er häufig Jochen, mit dabei, wahrscheinlich
immer. Das ist Jochen Wegner, das ist, glaube ich, das ist der, ich weiß es noch nicht so oft, der ist der Physiker von den beiden. Genau, der hat eine ganz tolle Stimme auch, finde ich. Das ist echt für einen Podcast einfach super, kann ich super gut zuhören.
Ja, es gibt schon tolle Interview-Podcasts. Ich erzähle die nächsten Male mal ein paar mit. Ich habe mir jetzt endlich mal alle auf, also ich habe ein paar aufgeschrieben und werde die einfach demnächst mal ein bisschen mit Robben da. Weiß ich nicht, warum jemand keine Podcasts hören mag.
Weiß ich auch nicht.
Aber ja, die Leute, die keine Podcasts hören, hören jetzt auch den Podcast hier nicht. Das ist
ja, vielleicht ist es einfach immer. Meine Mutter hat mich tatsächlich letzte Woche, da war ich da, hat sie mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich ein Podcast? Und dann habe ich ihr das erklärt.
Ich dachte, also, trotzdem wussten das dann alle, aber ja.
Ja, ne, sie ist ja schon nicht mehr ganz so jung und wollte das halt wissen, habe ich das erklärt. Ich habe es natürlich einfach gemacht, ich habe gesagt, naja, im Prinzip ist das, also ganz einfach ist das sowas wie eine aufgezeichnete Radiosendung, die aber eben nicht aus Leute aus dem Radio machen, sondern kann jeder machen.
So, das war. Und hast du dir gestanden, dass du auch einen hast?
Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also, so genau wollte ich es auch nicht wissen, aber sagt sie, aha, okay.
Also meine Mutter hört zumindest den Elefant, Tiger und Co. Podcasts vom Leipziger Zoo.
Ja.
Die höre ich auch. Also ich packe ihn auch gleich mit noch in die Shownotes. Elefant, Tiger und Co. vom Leipziger Zoo, die haben angefangen, die TierpflegerInnen da zu interviewen und zu fragen, wie sie dazu gekommen sind und so. Und jetzt sind die so langsam so durch mit allen, die da wahrscheinlich mit denen reden wollten.
Hast du schon mal erwähnt.
Genau, haben sie angefangen, Tiere vorzustellen. Die Blattschneiderameise war das letzte Mal dran. So eher so Hidden Champions. Ja, gut.
So, Gesellschaft, nicht Politik.
Genau, kommen wir zur Gesellschaft, Altentfernen. Und zwar habe ich ja Paper geschrieben und habe gedacht, okay, jetzt haben wir halt diese KI-Tools, helfen die mir denn jetzt wirklich dabei? Und habe gedacht, okay, du machst mal ein bisschen Selbstversuch und Selbstbeobachtung, habe das auch auf Social Media mal ein bisschen angekündigt und gesagt, so okay, jetzt mal so, ich habe so Umfragen gemacht auf Mastodon und auf LinkedIn, was denn die anderen so halten jetzt davon, wenn ich jetzt ChatGPT für Paper verwende? Und da waren auch wirklich Diskussionen drunter, ich sag mal so LinkedIn ein bisschen aufgeschlossener als Mastodon, wobei Mastodon auch nicht feindlich war, sondern wie eigentlich auch, also irgendwie auch naheliegend so dieses, ja, was bringst du denn, wenn du das machst? Ja, so, und du willst ja auch schreiben und den Prozess haben und so, ne, also dieser Prozess ist ja wichtig. War in ganz vielen Stellen stimmt das schon, also manchmal war ich auch so ein bisschen, so ein Kommentar, der war so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, ob das so, das wird uns hier alle Jobs wegnehmen. Also in die Richtung ging das dann. Das war aber nur einer. Die meisten haben halt gesagt, okay, ja, das Ergebnis ist ja meist sowieso nicht so wichtig, sondern der Prozess. Und ich dann gesagt, ja, es kommt drauf an, was man so schreibt. Na, also ich bin jetzt keine Lehrkraft, sondern ich bin ja.
Das kommt aber, genau, ich überlege, ich denke gerade gleich mit wie bei Quelltext. Also natürlich ist der Prozess da auch wichtig, gerade wenn du in der Sache nicht so firm bist. Ja, weil du da halt was dabei lernst. Wenn du dir die Gedanken machst, wie funktioniert denn das jetzt richtig? Ist halt beim Text zu schreiben so ähnlich, wie bringe ich das jetzt vernünftig rüber und ist es denn präzise genug und so weiter und so fort.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sind einfach repetitiv.
Und
entweder hast du eh schon eine Vorlage, die du benutzt, und also jetzt beim Programmieren zum Beispiel, aber vielleicht passt es aber auch nicht ganz, also wenn es wirklich so Standardkram ist, wo du weißt, wie es funktioniert, es ist einfach nur, man muss es jetzt halt mal machen.
Ja,
dann
ja.
Würde ich sagen, ja, klar, habe ich jetzt wirklich nichts von, wenn ich das nochmal mache.
Oder wenn du jetzt sagst, so, okay, ich brauche jetzt mal noch eine Definition von, lass uns Learning Experience Design wieder nehmen, ja, so, könntest du natürlich jetzt in fünf Papern nachschauen und du könntest jetzt mal gucken, was ChatGPT dir vorschlägt.
Ja.
Oder Perplexity AI, die ja wirklich auch Quellen dazu nennen, zumindest. Muss man dann trotzdem noch mal prüfen. Aber ist vielleicht schneller, als wenn du dir fünf Paper rausgesucht hast, bei denen nicht weißt, ob die erfolgreich Sachen enthalten.
Ja.
Genau, also ich habe dann erstmal gesagt, okay, jetzt lass ich erstmal den Abstract. Also bei beiden Konferenzen musste man anfangen, einen Abstract einreichen. Ich sag mal, das war so ein bisschen das, also man musste dann auch noch das Full Paper einreichen. Das war so, Abstract einreichen war so ein bisschen Handtuch draufliegen. So, finde ich auch eine clevere Variante von den Konferenz VeranstalterInnen zu sagen, okay, bis zum ersten Termin reicht den Abstract ein, den schafft man zur Not einen halben Tag vorher zu schreiben. So, dann wissen wir aber, wie viel kommt, etwa, und können einschätzen, ob es sich lohnt, die Deadline nochmal zu verschieben. Ne? Oder ob jetzt sagen, nö, das reicht, was da kommt, damit kriegen wir auf alle Fälle im Programm voll.
Ja.
Also so schlecht ist das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, lass diese Abstracts mal davon schreiben. Hab einen Prompt geschrieben, hab gesagt, okay, ich schreibe über folgende Sachen, digitale Zertifikate, bla bla bla. Mach das schön und mach ein Abstract von höchstens so und so viel Wörtern raus. Also mal abgesehen davon, dass ChatGPT ja ein Sprachmodell ist und kein Zählmodell, merkt man wieder, dass es überhaupt nicht zählen kann. Wenn du sagst, wie viele Buchstaben es hat. Was ich vor allem festgestellt habe, ist halt total langweilig, was da rauskommt. Es ist langweilig, die Stichpunkte wurden letztendlich nur verbunden, ne, sprachlich.
Ja. Aha.
Es ist nicht irgendwie mein Stil gewesen, ne? Also es ist sowas wie hier, ich versuche zum Beispiel, ich schreibe zum Beispiel eher so, in dem Beitrag wird beschrieben, ne? Und nicht der Beitrag beschreibt, weil der Beitrag ist keine Person. So, ne? Und dann hast du halt solche Sachen ganz viel drin. Und ja, Timo van Trick hat das schon vorher gewusst. Der hat genau das gesagt, so, dass du wirst wahrscheinlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Aber man muss es halt mal ausprobieren, um es raus zu, so drauf zu kommen. Und ich glaube, ich die Prompts wirklich so schreibe, dass es wirklich gut ist, da habe ich es dreimal selber geschrieben. Mhm. Na, also ich habe dann auch sowas hingeschrieben wie, bitte formuliere das interessanter, dann wurde das so Marketing-werbelastig. Also das hat zur Unterhaltung beigetragen, aber nicht zur Arbeitserledigung. Ja. Erfolgreicher war ich nachher bei, also sowohl bei dem Abstract, aber auch dann bei dem Paper, bei so konkreten Aufgaben. Also Emux ist ja ein Paper auf Englisch. Das habe ich mit DeepL übersetzt. Ne? Mhm. Also wenn ich ja schneller im Deutsch schreiben bin oder so in etwa, dann habe ich dann schon zum Teil hatte ich dann so eine richtige Toolchain aufgebaut. Also DeepL Write gibt's ja noch, ne? Der Sprache verbessert. Ne? Zum Teil habe ich dann die Sachen, die ich sagen wollte, auf Deutsch vorgeschrieben, bin DeepL Write ins Deutsche verbessern lassen, DeepL Translate ins Englische übersetzen lassen und dann nochmal über DeepL Write das Englische sprachlich verbessern. Also das war schon so, ein Toolchain, wo ich gedacht habe, ja, und jetzt gefällt es mir so. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich
ja. Sag nochmal langsam, was hast du gemacht?
Also man kann ja, bei DeepL Write kann man Texte verbessern.
Ja.
Na, da gebe ich rein hier so einen Text mit 3 Kommas und 5 Schachtelsätzen und der macht einen schönen Satz draus oder entscheidet er einfach jetzt mal 2 Sätze draus zu machen.
Ja.
So. Also habe ich das grob auf Deutsch vorgeschrieben, habe es mit DeepL Write ein schöneres Deutsch formulieren lassen, habe es mit DeepL Translate auf Englisch übersetzt und habe das dann zum Teil nochmal mit DeepL Write vom Englisch ins schönere Englisch schreiben lassen.
Okay.
Ja. So. Also je nachdem, wie zufrieden ich dann jeweils mit dem Status war. Ja, so. Und ich meine, es gibt ja auch Sätze, wo du sagst, ich schreibst du selber fix hin, ne? Und so, ne? Das ist ja, also von daher habe ich mir quasi eine Formulierungsunterstützung da geholt. Und dann hat DeepL Write in einem Abend gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Dann bin ich auf ChatGPT noch ein bisschen umgeschwungen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert mit Verbessere und Kürze womöglich. Weil ich musste ja das eine Paper ein bisschen kürzer machen, als ich quasi am Ende raus hatte. Das hat man ja öfter, dass man ein Paper kürzen muss, weil es zu lang ist. Das konnte es auch ganz gut. Nicht überall und ein paar Informationen habe ich dann auch gedacht, nee, will ich drin behalten. Also so als, als Schreibcoach macht sich das ganz gut.
Mhm.
Wenn man die Gedanken selber mitbringt und weiß, was man sagen will. Ja. Das ist so meine Erfahrung.
Also ich benutze es auch aber tatsächlich zum Übersetzen, aber witzigerweise ich weiß gerade gar nicht warum, ich mache es andersrum. Ich schreibe es im Englischen und lasse mir das dann jetzt Deutsch übersetzen.
Weil du die Sachen eher auf Englisch gewohnt bist zu schreiben, wenn du mit Leuten international
wahrscheinlich,
korrespondierst.
Ja. Wahrscheinlich, ich habe mir tatsächlich nicht groß die Gedanken gemacht.
Aber es gibt doch Formulierungen, wo man sagt,
gute Frage eigentlich. Also wie auch immer, also ich benutze, ich habe auch ChatGPT mal ausprobiert und DeepL, allerdings ist da die kostenlose Version übersetzt, ist immer in der Sie-Form, das heißt, ich muss alles so oder so nochmal dann ins Du umschreiben, weil ich immer Du schreiben will. Von daher fällt das dann weg, aber es gefühlt noch besser auf jeden Fall als ChatGPT. Also das benutze ich dann tatsächlich zum Übersetzen, das geht auch ganz gut. Also man sagt ihm einmal, übersetze das folgende in Deutsch mit Du oder informell und dann macht er das und dann darf man natürlich nur eine bestimmte Textlänge reinkopieren und dann macht man das 5-mal, hat er wieder vergessen, was er machen sollte, muss man ihm wieder sagen, bitte übersetze das folgende, sonst interpretiert das wieder anders. Aber es reicht, also ich kriege dann den Text und ich muss natürlich nochmal drüber gehen und nochmal umformulieren, damit es ein bisschen flüssiger klingt, aber es ist deutlich schneller, als wenn ich alles selber übersetzen würde. Also ist jetzt natürlich jetzt auch langweilig, also der Inhalt ist ja schon quasi fertig. Aber ansonsten, ich habe es natürlich mal für das Intro von Meldung alt entfernt benutzt. Du hast vorletzte Ausgabe, ich weiß es gar nicht.
Ja, nicht diesmal. Das ist, da kommt so modern, so aktuell ist ChatGPT nicht.
Ansonsten, ich weiß aber, dass es in der Praxis auch schon eingesetzt wird, um sich individuell Märchen erstellen zu lassen. Mhm. Muss man auch nochmal überarbeiten, aber da muss man sich tatsächlich, also einfach für fünfte Klasse kann man ja mal Märchen behandeln und wenn man da halt ein individuelles Märchen haben will, Gedanke dahinter, wenn du für eine Klausur ein Märchen nimmst, was schon bekannt ist, also ein bekanntes Märchen, was es schon gibt, ist natürlich ganz toll, aber die Leute, die eben, sagen wir mal, aus besserem Hause kommen, die schon viele Märchen erzählt bekommen haben, haben vielleicht Vorteile. Also braucht man doch ein Märchen, das individuell ist, das sie nicht kennen. Und man muss aber noch, also kann man erstmal machen, aber gerade bei Märchen, die haben halt bestimmte Kriterien, die so ein Märchen erfüllen muss, irgendwie Floskeln und naja, das ist dann, also wenn du das ChatGPT gibst, schreibt er dir ja nicht auch nicht ein Märchen, das alle diese Kriterien erfüllt. Das ist dann auch nicht ein richtiges Märchen. Aber kann man zumindest für Anregungen, damit man sich jetzt nicht auf Teufel komm raus ein ganzes Märchen ausdenken muss, kann man es eben nutzen. Kann sich auch ein bisschen Arbeit sparen.
Das ist ja auch eine coole Idee. Ich habe gerade mal reingegeben, welche Teile vom Märchen Schneewittchen sind aus heutiger Sicht nicht mehr politisch korrekt. Weil die Diskussion hatte ich neulich so, was kannst du heute noch wie erzählen? Und ne, was sind so die... Ja, genau. An die stellt. Aussehen und Schönheit sind Ideale, Frauenbilder, Arbeitsteilung, Darstellung von Minderheiten wegen den Zwergen.
Ja, also dafür wird's.
Kann man sich vielleicht umschreiben.
Ein Praxisfall, Feedback war, ob es nun schneller war, sei mal hingestellt, aber auch nicht ganz unbrauchbar.
Ja. Ich fand es neulich, ich habe irgendwo gelesen, da hat einer gefragt, was wäre, wenn auf der Erde so und so viel Prozent weniger Schwerkraft herrschen würde.
Mhm.
Also so ein Ding, wo ich denke, das ist ja witzig. Also das ist zumindest mal schnell ganz gut.
Was wäre denn wahrscheinlich, wenn alles ein bisschen größer, schlaksiger, vom Körperbau her?
Naja, genau, so ich würde sagen. Aber ist schon cool. Ja. Ich glaube, da kann man sich schöne Sachen nochmal einfallen lassen.
Ja, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe es ja beim Programmieren schon mal ausprobiert. Speziell beim C64-Quelltext hatte ich mal ausprobiert.
Ja, aber ich nutze dann gleich nochmal die Gelegenheit, auf den Aufruf mehr Offenheit bei KI in der Pädagogik hinzuweisen. Kennst du den?
Ich glaube nicht.
Mit der tollen URL oeai.eu.
Nee.
ist bei der Edunautica entstanden. Mhm. Ein Kreis von Personen, unter anderem Nele Hirsch. Ich sehe jetzt alle noch von Nele Hirsch, Regina Schulz, Britta Kölling, Maria Klar, Lena Simon, Kirsten Scholle, Michael Tüppel und Uwe Kranz haben das geschrieben, sehr gut ausformuliert und ganz viel begründet. Im Groben und Ganzen steht vor allem drin, dass wenn wir Sprachmodelle in der Pädagogik einsetzen wollen, dann müssen wir darauf hinarbeiten, dass die Modelle offen sind. Na, dass wir jetzt nicht abhängig sind von Geschäftsmodellen von OpenAI und sowas, sondern da auch bitte Geld investiert wird, in Modelle investiert wird, die...
Ja, aber das ist ja, das glaube ich, wird kommen, also die Sprachmodelle, das Training ist das Aufwendige, aber die Technik dahinter ist echt kein Hexenwerk.
Ja, ja, klar, aber es muss ja, also wenn sich alle.
Klar, muss ich machen, aber es gibt ja auch für die Bitbereichs gibt es ja auch Stable Diffusion und sowas. Also das behaupte ich, kommt jetzt früher oder später sowieso.
Ja, habe ich heute auch nochmal gehört. Ja, aber du hast halt sonst, musst halt immer gucken, wie du jetzt wirklich rankommst und kannst es nicht verlässlich einsetzen im Unterricht und so.
Ja. Ja. Also stimme ich vollkommen zu, nur perfekt. Ich glaube, da muss man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, das kommt.
Also
es gibt ja aber ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Genau, ne? Also ich meine, so auch die wird ja oft gesagt, okay, warum sollen wir das jetzt nochmal neu entwickeln? Es gibt auch kein deutsches Facebook. Ja. Gut, kommen wir noch zu den Veranstaltungstipps in der nächsten Zeit.
Ja, da hast du einiges rausgesucht.
Genau, nächste Woche von jetzt ausgesprochen, wir haben den 20.04., ich weiß nicht, wenn wir es schaffen, das hier zu veröffentlichen, vom 26. bis 28.04. ist das University Future Festival, veranstaltet vom Hochschulforum Digitalisierung, ein echt großes, breites Programm rund um Digitalthemen und der Hochschule. Online first, also die haben irgendwie verschiedene Stages, mhm. in verschiedenen Orten verteilt. Also in Hamburg ist auch irgendwie eine Bühne und in Berlin und in, ich glaube, Köln, irgendwo in NRW ist eine. Die haben so verteilt, also man kann da prinzipiell auch hingehen, aber online first ist, also die Online-Ausspielung ist bevorzugt.
Okay. Menschen, die ich kenne.
Am 9.5., 9. Mai, ist die E-Qualification, und ich habe geguckt, wo die eigentlich ist. E-Qualification ist eine Konferenz, die sich eben auch viel um OER-Förderung und Entwicklung kümmert. Und ich muss sagen, so wie es angekündigt ist, könnte sein, dass da die neue OER-Förderlinie veröffentlicht wird, aber ich bin da jetzt ganz vorsichtig. Und als ich geguckt habe, wo die ist, dann stand das irgendwie von Köln, in Bonn, was wo denn jetzt eigentlich? Das ist auf ein Schiff. Mhm. Die fahren irgendwie während der Konferenz von Köln nach Bonn und zurück mit dem Schiff. Mhm. Und es ist so ein Ding, was ich zwischen eigentlich ganz cool und auf der anderen Seite, aber warum eigentlich? Also jetzt klimatechnisch gesehen.
Das hat Harald Schmidt sich mal gefragt, der hat meine Sendung auf dem Rhein gemacht.
Ja, Riverboat auf dem MDR war auch eine Weile auf dem Schiff. Also ich fand es irgendwie cool, aber irgendwie auch, also dafür, dass es jetzt einfach auch nur eine Veranstaltungslocation ist, muss es denn dann rumfahren? Weiß ich nicht, vielleicht hat jemand Meinung dazu. Dann schreibt es uns in die Kommentare oder so. Dann gibt's die Moodlemood Dach in Zürich. Die ist tatsächlich vor Ort und gibt auch, kann man auch nicht online teilnehmen.
Darf ich tatsächlich überlegt, ob ich hinfahre.
Mhm. Ja, genau. Das ist halt eine Konferenz rund um Moodle, bestehend aus 2 Tagen DevCamp, wo Sachen entwickelt werden, so ein kleiner Hackathon, und 2 Tage Barcamp in Zürich. Ist bestimmt immer auch gut organisiert und macht bestimmt Spaß.
Genau.
Zeitgleich, also beziehungsweise die letzten 2 Tage davon, 14. und 16.06. ist die eMOOCs in Potsdam. Da werde ich wahrscheinlich sein. Und es wird eine Online-Option gehen. Ja, das war ja nicht so, beziehungsweise ist noch nicht ganz so klar, ob ich wirklich hinfahre. Weil es wäre doch die erste Dienstreise mit Übernachtung.
Mm.
Ja, aber wahrscheinlich fahre ich hin.
Stimmt.
Unter anderem auch, weil die anderen bei der Moodlemood sind. Also irgendwer muss dann da hinfahren. Ja. Genau. Und am 16.06., also quasi noch Trippelbelegung für den 16.06., ist der Digitaltag 2023. Der ist überall und online und sowas. Könnt ihr gucken, ob da bei euch in der Gegend irgendwas Tolles ist. Oder online was ist, wo ihr gerne teilnehmen wollt. Und weil ich nicht weiß, wann wir das nächste Mal aufnehmen und weil ich es dann vielleicht vergesse, am 20. und 21.06., also wir sind dann schon tief im Juni, ist der Open Up die Twillow-Konferenz in Hannover und online. Die ist bestimmt Hannover. Auch ganz nett. Ich war noch nie auf so einer Konferenz bei denen, aber die Leute sind ganz nett, die das in Hannover machen. Das kann eigentlich nur was Schönes werden.
Ah, Hannover ist auch besser als ein Ruf.
Das war einem gut erreichbar.
Ja, das stimmt.
Wo er hinfahren möchte.
Ja, und dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee. Müssen wir nochmal erklären, ne?
Ja.
Machen wir zwar jedes Mal. Genau. Wir machen diesen Podcast und mittlerweile fragen uns Menschen nicht mehr, aber wir wurden recht häufig gefragt, hey, können wir euch nicht ein bisschen Geld geben? Ihr habt ja Serverkosten und so. Und wir sagen immer, nö, wir sind jetzt nicht so populär, wir brauchen jetzt keine so großen Server, das können wir gerade alles noch selber bezahlen. Aber wenn ihr Geld überhaupt, das ihr für einen guten Zweck loswerden möchtet, dann haben wir seit vielen, vielen Ausgaben von Bildung alt entfernen, diese Rubrik der Weltverbesserungsidee. Und da stellen wir einfach jedes Mal eine Organisation oder meistens eine Organisation vor, eben einen guten Zweck, für den ihr ein bisschen Kleingeld dalassen könnt. Und Anja hat euch einen rausgesucht.
Genau, ich bin neulich bei, glaube Instagram drauf gestoßen, dass Sea-Watch geschrieben hat, dass seit 2017 dieses Jahr wieder enorm viele Menschen im Mittelmeer gestorben sind, auf der Fluchtroute. Und das ist eine Sache, die weiterhin nicht okay ist. Einerseits, dass sie flüchten müssen, ist schon eine schlimme Sache. Dann, dass sie durch die Abschottungspolitik der EU dann oftmals auch zu Tode kommen. Und Sea-Watch ist eine Organisation, die ein paar Schiffe hat, um die Leute zu retten, die nicht von der EU gerettet werden sollen, muss man wahrscheinlich sagen. Genau. Und Sea-Watch kann man spenden. Auch weil man es, also ich dachte, ich nehme es mal wieder mit rein, weil man es öfter vergisst unter den ganzen Problemen und Sachen, die wir jetzt hier jeden Tag ganz oben auf der Tagesschau.de-Seite haben, dass das ja trotzdem weiterhin doof ist.
Ja.
Gut, dann wäre ich durch und du auch?
Ich glaube, ich auch. Noch ganz schön spät.
haben wir es ja ganz schön spät. Ich muss mal gucken, wann ich es schaffe, Shownotes zu schreiben und so. Vielleicht veröffentlichen wir sonst die Folge noch ohne Shownotes, dann müsst ihr in 2 Tagen wiederkommen.
Ach, das kann ich.
In 3 Tagen. Und?
Dann ist sie gut abgehangen.
Ja. Dann sagen wir Tschüss.
Genau.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.